Hallo und herzlich willkommen zum ersten Check24 Doppelpass in 2021. Ich wünsche Ihnen ein frohes und vor allem natürlich gesundes neues Jahr und ich hoffe, Sie haben die kurze Weihnachtspause genossen. Schalke hat einen Rekord aufgestellt. Nach 14 Spieltagen der vierte Trainer. Das gab es noch nie in der Fußball-Bundesliga. Aus dem Ruhestand haben sie ihn geholt. Christian Gross, er soll jetzt die Knappen retten. Aber gestern ist alles beim Alten geblieben. 0:3 bei der Hertha in Berlin. Neue Männer braucht Gelsenkirchen. Sportlich läuft ganz prima beim VfB Stuttgart. Aber neben dem Platz tobt der Machtkampf. Die Schlammschlacht zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger und dem amtierenden Präsidenten Klaus Vogt. Und alle fragen sich einfach nur, was soll das Ganze? Ruhe dagegen bei Bayer Leverkusen, auch wenn der Start ins neue Jahr missglückt ist. Nach Führung gestern eine 1:2 Niederlage bei Eintracht Frankfurt und dementsprechend angefressen war der Trainer Peter Bosz.
Also die Jungs haben nicht gesprochen, ich habe gesprochen in die Kabine und ich glaube, das war deutlich.
So, und was er gesprochen hat, das kann uns vielleicht der Mann zu meiner Linken erklären. Er war sicherlich dabei, der Geschäftsführer Sport ist da. Rudi Völler, Rudi, herzlich willkommen und alles Gute für 2021. Sag schnell, was war los in der Kabine?
Ja, Peter Bosz ist ja jetzt nicht der große Schreihals, will ich mal so ausdrücken, aber war schon deutlich, dass es halt nach vielen, vielen guten Spielen im letzten Jahr noch, dass halt auch eine relativ schlechte Leistung war. Ne? Und so alles so ein bisschen gefehlt, was uns stark gemacht hat in den letzten Wochen. Deswegen haben wir verloren.
Ja, sprechen wir gleich intensiv drüber. Begrüße ganz herzlich auch Sandro Wagner. Sandro, 8 Länderspiele. Ne? Bei Bayern hast du gespielt, bei Hoffenheim. Jetzt willst du Trainer werden.
Genau, das ist der Plan.
Was ist los mit dir?
Mache ich da irgendwas verkehrt?
Nein, wie weit bist du denn mit?
Das läuft alles. Die Prüfungen sind natürlich jetzt nicht einfach durchzuführen. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es im neuen Jahr positiver wird, die Sachen sich positiv entwickeln und dann kann ich auch zur Prüfung antreten.
Da sind wir sehr gespannt.
Ne? Ja, ich auch.
Er hat den Podcast Leader Talk, Munir Zitouni. Und da geht es ausschließlich um Trainer, Munir, oder?
Ja, ausschließlich mit Trainern über ihr Führungsverständnis. Von daher schon einen guten Austausch gehabt mit Sandro.
Okay, ja, werden wir fortführen, ne? Nachher. Und er ist der stellvertretende Chefredakteur von T-Online, Florian Wichert. Florian, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, frohes neues Jahr.
Was hast du dir vorgenommen für 2021?
Ja, vor allem viel Spaß haben bei der Arbeit, privat und heute hier.
Deswegen bist du heute hier, wollte ich sagen. Hier. Ja, genau. Sehr schöne Brücke gebaut. Und unser Sport-1-Experte Stefan Effenberg ist auch da. Stefan, auch dir alles Gute.
Dankeschön.
Fürs neue Jahr. Wo warst du? Weihnachten, Silvester?
Zu Hause.
Bei mir um die Ecke kannst du
bei dir um die Ecke.
Genau. So, wir wollen mal schon anstoßen, wie Sie es gehört, hier mit einem alkoholfreien Kaltgetränk auf das neue Jahr, dass es einfach besser wird. Und Laura ist natürlich auch wieder da. Auch dir alles Gute für 2021. Wie bist du denn reingerutscht?
Wie bist du reingerutscht? Ich glaube, so wie alle, sehr langweilig zu Hause mit Wasser. Ne, wie alle, quasi.
Das glaube ich dir nicht.
Ich mir auch nicht. Frohes neues Jahr, aber in diesem Sinne, es kann ja eigentlich nur besser werden als das Vergangene. Hat zumindest auch Schalke 04 gedacht. Allerdings der Start, wir haben es eben schon gehört, der ist missglückt. 0:3 verloren gegen die Hertha, heißt also auch unter dem neuen Trainer wird es zumindest bislang nicht wirklich besser. Clemens Tönnies hat aber schon Hilfe angeboten, hat nämlich Folgendes die letzten Tage gesagt, Transferfenster ist ja wieder geöffnet. Also wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen. Da bin ich der Allerletzte, der nicht hilft. Heißt also, Money, 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 ein bisschen Geld wird locker gemacht. Und darum dreht sich auch die Frage der Woche. Sind die Tönnies-Millionen Schalkes letzter Strohhalm? Machen Sie mit, rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da läuft das Voting, da können Sie eben abstimmen zwischen Neuzugänge, machen Hoffnung oder bringt alles gar nichts mehr auf Schalke. Das ist eh schon genug Chaos angesagt. Also machen Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Auch bei Twitter, bei Facebook und Co. finden wir Sie.
Jo, Dankeschön. Das neue Jahr hat für Schalke gleich ein Rekordjubiläum gebracht. 30 Bundesligaspiele ohne Sieg. Nächste Woche können Sie den Negativrekord von Tasmania Berlin wirklich einstellen. Und im alten Jahr waren Sie schon die laufschwächste Mannschaft der Liga. Und gestern ist es Ihnen gelungen, tatsächlich noch weniger zu laufen.
Neuer Trainer, alte Probleme. Auch unter dem vierten Übungsleiter in der laufenden Saison zeigt Schalke 04 keinerlei Fortschritt. Und so langsam wird man den Eindruck nicht los? Wahrscheinlich liegt es gar nicht am Trainer. Denn bei Schalke 04 geht alles immer den gleichen Gang. Ein ordentlicher Start, dann der Rückstand übrigens zum 13. Mal in 14 Spielen und danach der übliche kampflose Zusammenbruch.
Es ist mir ein Rätsel, dass der Gegner so, ja, ich sage jetzt mal so, so extrem ohne Gegenwehr das Tor machen kann. Und ja, sobald wir in Rückstand geraten, dann gehen bei uns viel zu schnell die Köpfe runter.
Schalke bäumt sich im Abstiegskampf einfach nicht auf.
Wenn wir so spielen, sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig.
Jochen Schneider sollte vielleicht nicht immer neue Trainer verpflichten, sondern mal Spieler ansimsen, die wenigstens ein Minimum an professioneller Einstellung mitbringen.
Da Jochen Schneider ist Tag und Nacht jetzt unterwegs und gefordert und er versucht das Unmögliche.
Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen unbedingt sofort Spieler, die uns sofort weiterhelfen können.
Denn der jetzige Kader ist chancenlos. Nicht gut Fußball spielen, das könnte man noch verzeihen. Aber keine Zweikämpfe führen und ligaweit am wenigsten laufen, das führt dich unweigerlich in die zweite Liga, und zwar zu Recht.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ne?
Aber diese Hoffnung bleibt nur dann am Leben, wenn neue Spieler kommen. Echte Profis. Denn mit diesem Kader steigt Schalke 04 unweigerlich ab.
So, ich zahle mal 3 Euro, Stefan. Ne? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, wie Christian Groß. Warum wird es nicht besser auf Schalke? Das sagst du.
Ja, ich meine, sie haben ja, also dann fülle ich ja die Sendung hier alleine. Natürlich, du kommst ins neue Jahr, du hast einen Gegner, Hertha, der durchaus schlagbar ist. Dann gehst du da 3-0 unter, völlig verdient auch. Viel mehr Sorgen hat mir eigentlich das letzte Spiel in der Bundesliga gemacht, zu Hause. Das Heimspiel gegen Bielefeld, was sie verloren haben. Und dann kommt eins zum anderen, der vierte Trainerwechsel. Die Spieler lassen die Köpfe hängen, rufen jetzt nach neuen Spielern. Darauf stellen sich ja viele andere Fragen. Welche Spieler sind zu haben? Welche Spieler sind überhaupt bereit zu kommen in so einer Situation? Mhm. Also ist das eine Situation für Schalke, die einen langen Weg schon genommen hat. Also es ist ja nicht eine Situation vor 2 oder 3 Monaten, sondern eine ganz lange Zeit, wo vieles schiefläuft, in der Führungsriege schon angefangen, bis hin im Endeffekt zu dem, was sie auf dem Platz zeigen. Und wenn die Spieler es noch nicht mal schaffen, wirklich die Grundtugenden wie Kampf, Leidenschaft, Zweikämpfe zu führen.
Aber hast du dafür eine Erklärung?
Dafür habe ich keine Erklärung, nein. Und dann können sie sich auch nicht vor die Kamera stellen und sagen, das fordere ich ein oder das brauchen wir, sondern das müssen sie zeigen im täglichen Training und dann im Endeffekt auch im Spiel. Dass sie Defizite haben, das wissen wir, aber die Grundtugenden, wie gesagt, die sollte man an den Tag legen und das haben sie gestern auch nicht gezeigt.
Dann hast du eine Erklärung dafür?
Sie ist ähnlich wie Stefan.
Es geht ja schon so lange jetzt vor allen Dingen.
Ja, man weiß auch gar nicht mehr so richtig, was man sagen soll, was man sagen kann. Gerade aus der Ferne ist es auch schwierig, man ist nicht in der Kabine, man ist nicht auf dem Trainingsplatz. Das, was man bewerten kann, ist das Wochenende. Das ist einfach, da sind die Basics nicht da. Ich kann ja Spiele verlieren, ich kann kein Tor schießen, ich kann ja vielleicht nicht die großen Dribbler haben, sie haben ja auch keine Geschwindigkeit, also inhaltlich fehlt da ganz, ganz viel. Sprengt jetzt die Sendung, aber was man erwarten kann, ist definitiv Einsatz, Kampf, gerade in Schalke mit den tollen Fans, dieser tolle Verein, das wird ihnen nicht gerecht, von dem her ist ein bisschen schade, was da abläuft. Würde mich sehr traurig stimmen, wenn sie absteigen.
Ich höre mal aufmerksam zu, du hast gesagt, man kann Spiele verlieren, was hast du gesagt?
Ja, da könnte ich direkt mal zahlen.
Musst du leider auch für zahlen. Ja. Rudi kennt das schon, er lehnt sich schon entspannt zurück. Was glaubst du, ist die Hauptursache auf Schalke?
Ja, wenn man so lange nicht gewonnen hat, wird es ja permanent hoch und runter diskutiert, warum welche die Hauptgründe sind jetzt der Niederlagen oder Serie oder des Nichtgewinns. Ist natürlich auch vieles eine Kopfsache. Ne? Ich finde, ich habe einige Spiele von den Schalkern gesehen, wo sie recht gut begann. Also die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Gestern auch ganz ordentlich.
Ja, fand ich auch. Da habe ich einige Spiele gesehen. Und dann kriegst du mal ein Tor rein, was ja immer passieren kann, logisch. Und dann auf einmal merkst du so ein bisschen so das Gefühl, hast du das Gefühl,
geht nichts mehr. War es gegen euch auch so ähnlich, nach dem ersten Tor für euch?
Ja, ähnlich. Ja, klar. Wir waren logischerweise ein Tick besser. Aber man hatte dann das Gefühl, danach wurde es ein bisschen einfacher. Und das ist oft gewesen in dieser Saison. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Dass man oft am Anfang gut mithalten kann und dann irgendwann danach geht man unter. Mhm.
Ja. Deswegen möchte trotz allem ein bisschen auch widersprechen, was Sandro und Stefan gesagt haben. Ich glaube tatsächlich, dass die viel mitbringen an fußballischer Qualität, aber dass letztlich das doch ein wirkliches Kopfproblem ist. Also man muss sich ja mal vorstellen, du spielst ein Jahr Fußball und du gewinnst nicht. Also was das mit einem Spieler macht, ja. Tag für Tag auf dem Trainingsplatz schaffen sie es sozusagen, die Leistung auf den Platz zu bringen. Und dann bist du samstags auf dem Platz, spielst 20, 30 Minuten ganz ordentlich.
kommst in so eine positive Grundstimmung rein und dann fällt dieses erste Tor, es fällt das zweite Tor und auf einmal, und das sagte auch Alessandro Schöpf gestern im Interview, gehen die Köpfe runter und da hat auch Christian Kross natürlich gestern sofort gemerkt, er hat vor allen Dingen ein mentales Problem in der Mannschaft und da brauchst du natürlich jetzt vielleicht neue Spieler, die so ein bisschen eine neue Mentalität reinbringen. Du musst aber auch als Trainer es schaffen, das, was war, wegzuschieben. Also, dass du quasi dieses Paket, was die Spieler auf den Schultern haben, ein Jahr nicht gewonnen zu haben, dass du das irgendwie zerstreust, dass du das irgendwie wegpackst, damit die Spieler die Leistung, die sie eigentlich imstande sind zu bringen, samstags auf den Platz bringen kannst. Ja, und das ist die schwere Aufgabe für Christian
Groß. Du hast Alessandro Schöpf gerade angesprochen. Wir hören mal, was er gesagt hat zum gestrigen Spiel.
Ja, Teamgeist ist da. Also, es ist ja nicht so, dass wir nicht versuchen oder dass nicht jeder alles gibt, aber ja, uns fehlt halt so ein bisschen die Qualität, die Energie, die Spielfreude. Natürlich, wenn du so einen Lauf hast, dann ist es noch umso schwerer für uns. Und wie gesagt, sobald wir dann irgendwie mal in einen Rückstand geraten, dann kommen wir da irgendwie, also gefühlt nicht mehr raus. Also gefühlt gehen dann, wie gesagt, sehr, sehr schnell die Köpfe runter und ja, wir ergeben uns dann schon so ein bisschen.
Ja, und das ist im Grunde das, was Munir gerade gesagt hat. Ne? Also dass nicht loswerden, dass es immer drin ist, Rückstand. Das Spiel ist vorbei, ne? Oder wir verlieren zumindest.
Du sagst ja, dass sie eine Qualität durchaus haben, von der habe ich ehrlicherweise im vergangenen Jahr...
Das sagt man schon so lange jetzt, ne? Eben,
davon sieht man nichts. Man sieht einfach nichts von dieser Qualität, die angeblich da ist. Und dann gebe ich dir aber vollkommen recht, dass für mich fehlt der Glaube einfach. Der Glaube in dieser Mannschaft fehlt komplett. Es fehlt der Glaube, überhaupt mal in Führung zu gehen. Es fehlt der Glaube, ein Spiel zu drehen und auch der Glaube, dann ein Spiel zu gewinnen, geschweige denn irgendwie den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und das wird jetzt die Aufgabe sein. Deshalb ist die Frage zu den Tönnies-Millionen ja genau die richtige. Wie kriegst du jetzt diesen Glauben in diese Mannschaft, die leider nicht wirklich lebendig
ist? Ja, aber die kannst du ja nicht erkaufen.
Naja, die Frage ist,
oder
diese
nur
Spieler,
bedingt,
die jetzt
ne?
da sind, wie impft man denen den Glauben ein? Das kann man vielleicht mit einem Peter Neururer als Trainer machen, der ihnen tatsächlich das Gefühl vermittelt, dass sie über Wasser laufen können. Oder man muss halt tatsächlich den einen oder anderen Reiz jetzt setzen und möglichst viel an der Mannschaft doch noch ändern.
Muss man das erzwingen oder kann man das erzwingen? Ist das so einfach formuliert, Stefan?
Ich meine, jeder Spieler hat ja einen gewissen Charakter und dann hast du auch eine Führungsqualität oder Leadership. So. Und die sehe ich bei den Spielern, die Schalke eben hat, nicht. Und das schafft man auch nicht durch Reden. Ja, in einer relativ kurzen Winterpause, wo wir nur von ein paar Tagen reden, kommt ein neuer Trainer. Was muss er reden? Wie viel muss er reden? Wenn du vom Charakter her nicht dieser Führungsspieler ist, nach einer 0-1 oder nach einem 0-1 Rückstand zu sagen, komm, ne, wir packen das zusammen ja. Na, und jetzt mal richtig in die Zweikämpfe rein, wenn du die nicht hast, das erreichst du nicht durch Reden. Entweder du hast es in dir drin und bist der Spielertyp, oder es funktioniert nicht. Und das funktioniert bei Schalke nicht.
Aber es ist ja trotzdem so, dass du einen gewissen Ballast dann hast, wenn du ein Jahr nicht gewonnen hast. Und man muss ja auch überlegen, dass 70% dieser Mannschaft in der Hinrunde der vergangenen Saison um die Champions-League-Plätze mitgespielt haben. Also da ist tatsächlich Qualität da. Aber ich glaube, dieser Ballast, der drückt so schwer. Und natürlich gebe ich dir auch recht zum Teil, dass in der Kaderplanung natürlich extreme Fehler gemacht worden sind. Weil wenn es jetzt heißt, dass ein Kolasinac kommt, der endlich mal Mentalität reinbringt in die Mannschaft, dann muss ich mir als Verantwortlicher sagen, so, warum fehlt es denn überhaupt in der Mannschaft an Spielern, die sowas mitbringen? Und da sind natürlich auch Fehler gemacht worden. Nur es hilft jetzt nichts. Der Trainer, der muss mit der Mannschaft arbeiten, kriegt vielleicht noch 2-3 Spiele und muss einfach schaffen, dass dieser Ballast, dass diese Bürde einfach aufgelöst wird. Und das, da gibt es verschiedene Wege. Christian Groß ist ein erfahrener Mann. Wenn man ihm zuhört, glaube ich, hört man ihm gerne zu, auch als Spieler. Er hat eine überragende, Feedback von denen, die mit ihm gearbeitet haben. Also insofern glaube ich schon, dass er alles mitbringt, die Mannschaft da rauszuführen. Und Bielefeld ist nur 6 Punkte weg, glaube ich.
Das ist Glück für Schalke, kann man fast schon sagen. Also
von daher ist alles drin in dieser Rückrunde.
Ich finde, das Beispiel Kolasinac ist ja ein wirklich gutes. Jetzt kommt er zurück, was natürlich total nachvollziehbar ist, wenn man den bekommen kann. Aber jetzt gibt es Diskussionen oder gab es Diskussionen, ob der möglicherweise als Leihspieler für ein halbes Jahr Kapitän wird. Und dass überhaupt diese Diskussionen entstehen, ob da ein neuer Spieler, der Leihspieler ist, Kapitän wird, sagt schon einiges über die nicht vorhandene Hierarchie tatsächlich aus. Und dass Marc Uth, ein Spieler, der letzte Saison noch vom Hof gejagt wurde, jetzt quasi die Ansagen in den Interviews macht und nicht irgendwie ein Kapitän oder wer auch immer. Das sagt alles viel.
Lass uns ihn hören. Kannst du da nochmal darauf antworten?
Ja, gerne.
Na gut.
Wenn wir so spielen, sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig. Und Die erste Halbzeit war okay, aber wir können immer sagen, die ersten 30 Minuten waren gut. Ein Fußballspiel geht 90 Minuten lang und wenn du dann so einfach die Tore fängst, ich kann vielleicht in der ersten Halbzeit das 1-0 machen, das nehme ich dann auf meine Kappe, aber ansonsten ist es zu einfach, gegen uns Tore zu schießen.
Da freuen sich die Abwehrspieler, ne, an der Stelle, oder, Sandro?
Definitiv. Ich denke, wie alle Meinungen, an allen Meinungen ist was Richtiges dabei. Das eine Problem gibt es auf Schalke nicht. Das sind so viele Baustellen aktuell. Kurzfristig hast du als Verein nicht viele Hebel. Du kannst einen Trainerwechsel machen. Der ist in meinen Augen schon so ein Tick verpufft. Es ist jetzt nicht dieses Gefühl da, okay, das ist der Mann. Die Interviews drehen sich um ihn. Der nimmt auch den Druck von den Spielern. Das wäre so das Einzige gewesen, was du machen könntest. Deswegen eine interessante Idee mit Peter Neururer, hätte ich auch super gefunden. Dann hätten wir viel erzählt über Peter. Peter hätte viel erzählt. Wir haben im
Porsche aufs
Trainingsgelände gefahren. Genau. Das wäre lustig gewesen und die Spieler hätten so ein bisschen Ruhe gehabt. Mhm. Das wäre der eine Hebel gewesen. Und der andere Hebel ist einfach nur kurzfristig, ohne viel zu entwickeln, 4, 5 neue Spieler.
Ja, aber ich muss mich da jetzt auch nicht nach fast jedem Spiel hinstellen und sagen, ich hatte 20 oder 25 gute Minuten im Spiel. Du musst schmutzig spielen und die Punkte holen.
Ich habe eine Szene
dazu. Die 20 Minuten in Berlin, darum geht es gar nicht.
Also spreche ich weiter. Szene da, wo... Ja. Vielleicht können wir die schneller einspielen, pass auf. Wo Schalke meine Konterchance hatte. Also hier erstmal abgewehrt, die ist ein bisschen länger, pass auf. So. Wie heißt das jetzt? Konter heißt das ja nicht mehr, ne? So, und hier ist Marc Uth, so. Und jetzt schaut euch das mal an. Gewann.
Ja, ein super Pass auf Uth.
Ja, aber lässt sich so leicht den Ball abnehmen.
Lässt sich leicht abkochen.
Das, was du gerade sagst, der muss mal...
Aber wir haben jetzt eine Szene, gibt das ja viele Szenen. Für mich ist, wenn du dich nach dem Spiel hinstellst in ein Interview, ein Spieler, und sagst, wir hatten 20, 25 gute Minuten, darum geht es nicht in einer Phase, wenn du unten im Abstiegskampf steckst. Wir steckten drin mit Borussia Mönchengladbach. Da geht es sich nur darum, die Zweikämpfe zu führen, eklig zu sein, schmutzig zu sein und am Ende, nach 90 oder 92 Minuten, entweder einen Punkt zu haben oder drei. Darum geht's. Und dann kann ich auch mich nach dem Spiel hinstellen und sagen, wir haben schlecht gespielt, aber wir haben den Punkt oder die drei. Darum geht's.
Okay, es geht auch vor allen Dingen darum, und der Ansatz von Marc Uth, das Erdiner, er sagt ja selbst, ich hätte da dieses 1-0 machen müssen, nur nach so einem Spiel, da geht's darum, Zusammenhalt zu zeigen, Harmonie, dass man sich gegenseitig unterstützt und dann als Stürmer zu sagen, die Abwehr und wir kriegen zu leicht Tore, das bringt nichts. Das bringt ihm nichts, das bringt der Mannschaft nichts. Und Christian Groß hat es ja dann auch gesagt, es geht jetzt darum, Kräfte zu bündeln, sich zu unterstützen. Und deswegen fand ich dieses Interview auch suboptimal. Okay, dann gehen wir mal in die 23. Minute. Wir haben gesagt, 20 Minuten war Schalke ganz gut dabei. Sandro, dann kam diese erste Riesenchance für die Hertha.
Ja, man sieht hier erstmal
ist natürlich auch so
nicht richtig Ball. Im Zweikampf, die Verteidigung steht. Es ist viel zu leicht, in die Schnittstellen zu kommen, hinter die Ketten zu kommen. Ja, klar, du hast vorne einen Angriff, ist immer schwierig, so eine Szene rauszuziehen. Aber grundsätzlich sind sie zu schnell, die Gegner sind zu schnell alleine vorm Tor. Das ist erstmal das ganze Gerüst, die Mischung zwischen Defensive, Offensive, das passt einfach gerade nicht. Dann kommen solche Szenen zustande und das war jetzt nicht die einzige. Hertha hatte wirklich viele gute Möglichkeiten, hätte das auch öftermals besser ausspielen müssen.
Aber das ist natürlich auch die Konsequenz. Ich meine, ist ja auch eine gewisse Logik dahinter, dass du so lange nicht gewonnen hast und nur 4 Punkte hast, dass du natürlich dann auch Chancen der anderen zulassen musst. Ne? Also nochmal darauf zurückzukommen auf diese Serie jetzt. Ich glaube, der Schlüssel ist absolut der erste Sieg jetzt. Also ich glaube, da könnte sich noch viel verändern. Ich sehe es ähnlich wie Sie, dass die Mannschaft natürlich im Moment zu Recht dort unten steht, aber trotzdem immer noch aufgrund der Tatsache, dass die 2, 3 da vorne auch noch nicht so viele Punkte haben, immer noch die Möglichkeit besteht, wieder nach vorne zu kommen. Ja. Und da ist der Schlüssel ist der erste Sieg.
Ja, oder das erste Tor.
Ich glaube auch, dass viele, wird ja immer oft dann während der Woche gesprochen, klar, jeder sagt ja dann von den Verantwortlichen, von den Spielern, ja, wir gucken nicht drauf, wie viele Spiele wir nicht gewonnen haben, aber machen natürlich logischerweise alle. Das haben wir Frauen mehr gemacht.
So das spricht ja auch jeder darauf an, genau, das weißt du auch.
Ja, du hast da gar keine Chance, da nicht
dran zu denken.
Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Also du musst einfach das erste Spiel irgendwann mal erfolgreich sein, wie Stefan schon sagt, egal wie, gewinnen und danach kann es wieder vernünftig
laufen. Dann sollten Sie sich vielleicht Köln als Beispiel nehmen, die ja auch lange unten drin steckten und auf einmal in Dortmund gewonnen haben, da noch gepunktet, ja, und auf einmal haben sie so
stehen aber auch noch nicht so gut da. Jetzt.
Nein, aber weil, sie haben sich ein bisschen befreit. Mhm. So, und das ist ja sehr wohl möglich auch noch für die Schalker, ja. Mhm.
Das Problem ist ja nur, dass der Druck jetzt auch nicht kleiner, sondern größer wird. Genau wie Sie sagen ja vielleicht, aber auch jeder Spieler hat diese Serie im Kopf und jetzt steht einfach das 31. Spiel an. Wenn Sie das nicht gewinnen, dann haben Sie einen Rekord eingestellt und danach wird ja bei jedem Spiel genauso drauf geguckt, wird der Rekord ausgebaut, wie lang wird das noch und es wird ja nicht einfacher zu gewinnen und da fehlt einem natürlich, stand jetzt die Fantasie, wie Sie überhaupt ein Spiel gewinnen sollen.
Ja, also der Trainer hat ja auch in ein, zwei Nebensätzen gesagt, er will mit der nötigen Portion an Akribie auch an Defiziten arbeiten, die er festgestellt hat. Also er hat ja schon in relativ kurzer Zeit auch gesehen, dass es, und er gilt ja auch als jemand, der hart trainiert, der viel trainiert. Und er hat schon gleich erkannt auch, dass der Mannschaft da auch in gewissen aber Bereichen was fehlt.
Du machst sie nicht schneller, ne? Das ist natürlich die Schwierigkeit, ne?
Ja, aber Abläufe kannst du natürlich trainieren und unter der Woche will er natürlich genau da ansetzen, um eventuell seine Spielidee ein bisschen mehr durchzubringen. Ja? Also natürlich ist das, sind es nur ein paar wenige Tage, aber er hat schon gesehen, dass da auch körperlich auch ein paar Defizite noch da sind, die es einfach braucht, damit du halt so ein Spiel auch über 90 Minuten halt mal irgendwie über die Runden kriegst. Und ich glaube trotzdem, Marc Uth schießt das 1-0. Ich weiß nicht, was da in so einer Mannschaft passiert. Neuer Trainer, erstes Spiel, da kann was passieren. Nur nach dem 0-1, 0-2 denkst du als Spieler, ich weiß nicht, Stefan, du hast sicherlich auch mal Situationen gehabt, wo du denkst, Mensch, wir haben wirklich die Scheiße am Stiefel kleben. Und wenn du dann auf einmal 1-0 führst und bis zum neuen Jahr hast einen neuen Trainer, dann auf einmal kann sich das drehen. Und da fehlt es, glaube ich, an diesem Moment, der so eine Mannschaft beflügeln kann.
Also was du auf jeden Fall nicht sein darfst, die laufschwächste Mannschaft der Bundesliga, wenn du unten drin stehst. Also da sollte die Zahl schon in den 118 Kilometer sein oder 120. Weil das musst du ja bringen, um den Gegner eben zu bekämpfen oder zu bespielen. Auch. Wenn du nur 114 Kilometer hast und die Schwächste bist.
112
sogar. Oder 112 sogar.
Nur.
Dann muss ich sagen, denn wundert es mich nicht, dass die Schalker da stehen mit den 4 Punkten.
Das hat natürlich auch mit fehlendem Mut, also ich meine Statistiken. Nee,
laufen kann man auch ohne Mut. Ja, aber
wenn du eine Taktik hast, die darauf fußt, dass du hinten stehst und einfach den Gegner kommen lässt und einfach nur die Bälle wegklopfst, dann läuft natürlich erstmal weniger. Ne? Und wenn du dann auch noch wenig Mut hast, um Gegenattacken, Konter zu fahren, weil dir einfach die Idee dafür fehlt, die Überzeugung und der Mut, ja, dann läufst du noch weniger. Also ich glaube, die könnten rein theoretisch mehr laufen, aber sie tun es nicht aus verschiedensten Gründen.
Wollen wir hoffen. Also 37. Minute, die Führung für die Hertha, Stefan. Einwurf erstmal.
Ja, das war ja nach der guten Phase. Von Schalke. Ja, hier wird abgeblockt.
Ja, das macht er natürlich gut. Ne?
Macht er super.
Kann man auch mal so sagen.
Perfekte, ne? Schusstechnik. Auf den Zentimeter getroffen. Unhaltbar. Unglücklich für die Schalker.
Wir sehen das nochmal hier. Der Schuss wird natürlich dann erstmal abgeblockt.
Ja, er wollte jetzt keinen Foul spielen. Nee, das ist ja auch eine Gefahr. Ne? 18 Meter vor Tor. Aber das ist natürlich zu blank. Also er kommt zu frei, einfach zum Abschluss hier in der Szene. Viele Spieler drumherum, 3 an der Zahl, 4 an der Zahl zum Teil.
Aber ist das auch wieder das, was Monja so ein bisschen gesagt hat? Wenn du nicht richtig mental da bist und so weiter, reagierst du dann später?
Das
hat der
Rudi auch gesagt, das ist wirklich eine Kopfsache dann.
Das ist ja genau der Punkt. Das war ja das 1-0. Ja? Ja. Und dann, ich fand, bis dahin haben sie es wirklich ordentlich gemacht. Ja. Ja? Also gut mitgehalten, sogar in Führung gehen können. Und das Video hat sich ja wiederholt jetzt auch. War schon viele Male so. Und danach hat man so ein bisschen das Gefühl,
wird ein bisschen die Luft raus. Ne?
Das ist die Luft raus. Ja. Und warum? Ne? Jeder kann in Rückstand geraten. Das kannst du noch ein Spiel drehen. Und das ist, glaube ich, das ist der Hauptpunkt, an dem gearbeitet werden muss. Okay, ne?
Dann gucken wir nochmal in die 52. Minute.
Ja, denn in der 52. Minute gab es das nächste Gegentor für die Schalker. Wir wollen uns auch die Szene natürlich nochmal anschauen. Und auch da sieht man genau das, was Marc Uth eben angesprochen hat. Also das Tore-Schießen wird dem Gegner zu leicht gemacht. Also im Mittelfeld wird sich der Ball geholt und dann geht es relativ schnell und eben auch relativ leicht. Darida sehen wir dann gleich mit der Flanke ins Zentrum. Also man sieht auch hier überhaupt gar keine Zweikämpfe, die geführt werden auf Seiten der Schalker. Jetzt die Flanke ins Zentrum und dann eben Córdoba, der das 2-0 für die Hertha macht. Also auch hier, es ist einfach zu leicht.
Sandro, als gegnerischer Stürmer freut man sich natürlich dann, aber...
Definitiv, also du hast wie beim ersten
Tor gesehen... Warum sind sie nicht kompakt, was glaubst du? Oder?
Ja, Kompaktheit ist in der Situation schwierig. Nach einem Ballverlust bist du einfach offen defensiv, was natürlich da schwierig war. Oder beim ersten Tor stehst du eigentlich. In beiden Szenen hast du deutlich Überzahl. Mhm. Und da geht es gar nicht um taktische Sachen, ich habe 30 Spiele verloren. Da geht es einfach nur im 16er am Mann zu sein. Und das sind Basics, die da gerade fehlen. Natürlich auch wegen dem Mentalen. Man darf auch nicht vergessen, sie hatten jetzt, Stevens mal wegzunehmen, drei Trainer mit drei unterschiedlichsten Philosophien. Was machst du da als Spieler? Der eine kommt, Wagner, ich weiß nicht, was er für eine Philosophie hatte. Dann kommt Baum, der wollte den Fußball neu entwickeln, Ideen reinbringen mit der Mannschaft, die das nicht umsetzen kann. Jetzt hast du dann den Schleifer. Die Mannschaft muss sich auch erst wieder finden. Und natürlich ist das nicht zielführend, dass jeder eine andere Philosophie wieder reinbringt in die Mannschaft. Aber in den Szenen geht es nicht um Philosophie, geht es nicht um inhaltlich Taktisches. Da geht es einfach, du bist Überzahl am Mann, im eigenen 16er, da musst du dran sein. Gerade im Abstiegskampf.
Also,
das trotzdem sind die Fehler, die immer wieder passieren.
Wenn du die Entstehung des Tors dir auch nochmal anschaust, Bastian Otschipka, ein hervorragender Linksverteidiger eigentlich, wie er quasi diesen Konter auch einleitet mit seinem technischen Fehler in der Situation. Und wenn der den 50 Mal im Training spielt, dann kommt der zu seinem Mitspieler an. In dieser Situation kommt er eben nicht an. Das ist für einen Bundesligaspieler erschreckend in dem Moment. Der kann es viel besser und das hat dann schon was damit zu tun. Da kann kein Trainer der Welt was machen da draußen. Da ist jeder machtlos. Den musst du als Linksverteidiger auf dem Niveau an den Mann bringen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass du als Spieler nicht mehr davon überzeugt bist, dass du quasi zu 100% alles richtig machst. Und Rudi und Stefan, ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann, wenn man mal so eine Durchstrecke hat, dass du einfach auch an deinen eigenen Fähigkeiten zweifelst.
Also und dann ich halte ein bisschen zustande. Dagegen, das ist natürlich der Ballverlust oder der technische Fehler, den an der Mittellinie passiert. Ne? Du hast noch die ganze eigene Hälfte, also du hast immer noch die Möglichkeit, das zu verteidigen.
Und Munir, man muss auch aufpassen, dass man das nicht zu sehr über alle Spiele hinweg als Alibi nimmt. Natürlich, diese Durchstrecke ist da, die haben sie auch natürlich eigen verschuldet. Irgendwann muss aber dieser Break-Even-Point kommen, wo du sagst, okay, jetzt. Jetzt
aber es ist ja trotzdem unerklärlich, dass so ein Ball dann halt kommt. Ne?
Aber solche Konter passieren auch mal bei Leverkusen, auch mal bei Bayern München. Das passiert. Das sind Sachen, die kannst du jetzt bei jeder Mannschaft
rausziehen. Wollte ich gerade sagen, so ein Ballverlust jetzt im Mittelfeld oder auch in der gegnerischen Hälfte, wenn du dich, das ist gestern auch einige Male in Frankfurt passiert, das gibt es halt Mannschaften. Wie Frankfurt das schon toll gemacht, kommen wir später darauf zurück, auch jetzt die Berliner mit ihren schnellen Spitzen. Dann geht's halt mal, da geht mal die Post ab. Ne? Nur das Problem ist, bei Schalke, die kriegen dann so ein Tor rein, aber das erste war halt auch eine Standardsituation, langer Einwurf, trotzdem waren alle hinten und trotzdem kommen die dann zum Abschluss. Klar, es gibt einige Baustellen.
Wir sprechen gleich noch über Leverkusen. Weißt du ja, bist ja gut vorbereitet, wie ich dich kenne. Natürlich aber geht es auch noch gleich weiter mit Schalke und vor allen Dingen mit dem neuen Trainer, Christian Groß, also Nummer 4, wenn man Hüb Stevens mit einrechnet. Er soll es jetzt also richten. Was für ein Typ ist er? Und vor allen Dingen, was muss er jetzt tun, um diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen? Gleich bei uns.
Schön haben wir nicht gespielt.
Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass, dem ersten im Jahr 2021. Weiter geht's mit Schalke, endgültige Entscheidung. Sandro, schauen wir uns mal an. Das 3:0, dann in der 80. Minute, Piontek reingekommen.
Ja, einfacher Doppelpass Chip, sozusagen. Ne? Ein Chip, Nastasic, Kabak stehen, kommen nicht ins Tempo. Fährmann weiß auch nicht so richtig, bleibe ich hinten, komme ich raus. Also die Fehlerkette, da weiß man jetzt gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, einfach. Keiner nimmt den Laufweg auch mit auf von Piontek. Er spielt den Ball, keiner geht auf den Führenden der Rieder. Also, ehrlich gesagt, alles schlecht. Ich sehe nicht einen, der irgendwas richtig macht in der Szene.
Und das ist schon, weil Fährmann weiß auch nicht so richtig, was er machen soll.
Nee, Ralle muss entweder, bleibt er stehen, oder läuft richtig raus und nimmt das Risiko in Kauf, dass er ihn umhaut. Aber der Ralle macht jetzt da den kleinsten Fehler. Das ist einfach der Ball. Führende oder der Passgeber, der Rieder wird nicht unter Druck gesetzt, der Laufweg wird nicht aufgenommen. Also das ist schon Sachen, die lernst du in der Jugend, sollte man die eigentlich schon lernen.
Das war jetzt das dritte Gegentor. Ja. Der Stecker war gezogen nach dem ersten Gegentor. Da ist die Luft raus. Ja,
trotzdem hast du 39 Gegentore jetzt, Stefan. Das ist natürlich schon, also so unerheblich ist das dann auch nicht, ne? Am Schluss.
Torverhältnis von minus. Das erste bei Schalke, weil dann fallen sie zusammen.
Ja, das stimmt.
Okay. Nun stehen die auch nicht zu Unrecht jetzt da unten, deswegen die Fehler, die hat Sandro eben klar angesprochen, wir haben es eben auch nochmal gesagt, die haben natürlich auch, denen fehlt natürlich auch was und trotzdem haben wir noch, glaube ich, 20 Spiele, es gibt 60 Punkte und jetzt aus Sicht der Schalker-Fans, der Verantwortlichen, musst du jetzt nach vorne schauen, da musst du sagen, 60 Punkte, da brauchen wir 25, 30 davon, so und nach vorne schauen und die werden das Spiel analysieren, Cross wird es tun, aber trotzdem gilt es jetzt für sie auch, nach vorne zu schauen und in irgendeiner Form einen positiven Schwung, egal wo rauszuziehen, um Hoffenheim zu schlagen, weil ich glaube, die tun das vielleicht noch ab mit dem Tasmania-Rekord. Aber ich als Spieler, ich möchte nicht in dieser Mannschaftsaufstellung stehen, die diesen Rekord gebrochen hat. Also ich glaube schon, dass Cross auch da appelliert und sagt, ey, wollt ihr Historie schreiben in dem Sinne oder wollt ihr es drehen? Also von daher eine wichtige Woche für Schalke.
Christian Groß war eigentlich schon in Rente. Jetzt haben sie ihn zurückgeholt und er
sollst du machen, Laura.
Ja, mutiger Mann, würde ich sagen. Ja. Ne? Also ich glaube, viele haben sich nicht angeboten, Schalke da irgendwie aus der Krise rauszuholen. Wir wollen Ihnen den Mann mal ein bisschen genauer vorstellen. Also Rente war eigentlich schon angesagt. Ende der 90er war er bei Tottenham unterwegs gewesen, hat unter anderem auch Jürgen Klinsmann damals eben zu Tottenham geholt beim VfB Stuttgart. War auch als Trainer an der Seitenlinie unterwegs, hat da den Abstieg verhindert und sogar den Club dann auch in die Europa League geführt. Allerdings muss man sagen, lange Zeit war er sowohl bei Tottenham als auch beim VfB Stuttgart nicht unterwegs gewesen. Und deswegen waren die Reaktionen der Fans auf diesen Trainertransfer auch sehr durchwachsen. Also es hieß da im Netz zum Beispiel, wird sich sicher bald als großes Missverständnis rausstellen. Das wird nichts, das wird nichts Großes. Alles, was damals in Stuttgart gescheitert ist, kommt jetzt zu uns. Also die Fans auf Schalke waren nicht ganz so begeistert, haben vielleicht auch einen anderen Namen erwartet, einen größeren Namen erwartet. Aber mal gucken. Also muss ja auch sagen, ein bisschen Zeit muss man ihm ja auch geben, ne? Um den Schalker da irgendwie wieder zu retten. Würde ich jetzt mal einfach sagen als Frau. Ein bisschen Zeit dem Mann geben.
Intuition der Frau, wolltest du sagen? Ja, im Moment. Nicht, Florian, so überrascht warst du von der Wahl, Christian Groß?
Ich war überrascht und ich glaube, er selbst hat ja auch gesagt, dass er sehr überrascht war, ob des Anrufs von Jochen Schneider, der ihn ja noch aus Stuttgarter Zeiten kennt. Und ich finde das, was Sandro gesagt hat, total wichtig und richtig. Sandro hat gesagt, dass sie jetzt den vierten Trainer in der Saison haben und dass die alle ein total unterschiedliches Profil mitbringen. Und da frage ich mich doch schon, die Lage hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. Sie sind in die Saison gegangen, schon mit einer Negativserie und wussten ungefähr, worauf es jetzt eigentlich ankommt oder hätten es wissen müssen. Dann muss ich doch als Verein ein Profil entwickeln und überlegen, was für einen Trainer brauche ich jetzt da? Vielleicht einen, der Schalke gut kennt, einen, der seine Stärken in der Motivation hat. Vielleicht können Sie ja erklären mal, Herr Völler, wie man sowas macht oder was man da für einen Plan mit dem Trainer auch haben muss. So wirkt es hilflos und ohne Plan, dass man wirklich Trainer mit ganz verschiedenen Profilen holt. Ja.
Also diesen Käse, man muss Schalke 04 kennen, um da Trainer zu werden, das ist natürlich Blödsinn. Also das ist immer so eine Legendenbildung. Man muss einen Verein kennen, einen Traditionsverein, um da Leistung zu bringen oder als Trainer erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der, egal welcher Trainer da jetzt hingekommen ist, ist ja jetzt er und Jochen Schneider weiß es, hat mit ihm zusammengearbeitet, das wird der Hauptgrund sein. Und wir können es ja alle nur wiederholen, die Mannschaft hat immer noch die Chance. Also wir haben noch viele Punkte zu vergeben, das ist auch keine Floskel jetzt, einfach, du musst halt einfach das nächste Spiel gewinnen und die Mannschaft so einstellen, dass du noch erfolgreich bist. Das ist das ganze Geheimnis, hört sich jetzt einfacher an, als es dann wahrscheinlich ist. Aber die Möglichkeit ist absolut noch da. Also man muss nichts kennen. Man muss einfach nur davon überzeugt sein natürlich. Und das ist das Allerwichtigste. Man ist ja auch muss ja auch ein guter Pädagoge sein und Psychologe. Man muss natürlich auch den Spielern das Gefühl geben. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Sandro, du musst ja bald Trainer sein, dass du nicht nur unfallfrei an der Taktiktafel oder am iPad,
genau.
Ja, dann versuchst du erklären, du musst ein guter Pädagoge sein, Psychologe, musst natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen einimpfen, Optimismus, und das ist sicherlich die Hauptaufgabe.
Ja. Hättest du Schalke genommen, wenn sie dich, also wenn du schon den Trainerschein natürlich
ich
weit hättest?
Weg. Ich mache jetzt erst meine
Versuch dich mal reinzudenken.
Ich merke schon, du willst mich jetzt irgendwie hier. Nee, ich denke,
will ich da nicht hin verpflichten. Nein.
Ich denke, da gibt es Personen, die aktuell besser geeignet sind. Es ist ja auch immer noch eine attraktive Trainerstelle, das muss man auch dazu sagen. Also wenn ich gehört habe, wer tut sich das an? Es ist Schalke 04. Also, absolut. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist einer der größten Vereine in Deutschland, einer der größten Vereine in Europa. Das darf man nicht vergessen. Ein toller Verein. Und es muss für jeden Trainer eine Riesenchance und eine Riesenmöglichkeit sein, dort seine Fähigkeiten in Dienst zu stellen. Und du hast es gesagt, die weibliche Intuition ist, ihm Zeit zu geben. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die Zeit reicht, die man ihm geben kann oder die man ihm gibt und was er mitbringt, ob das dann passt. Ja, da können wir jetzt so viel reden, wie wir wollen. Das
dann drehst mal, es gibt ja diesen netten Begriff oder die letzte Patrone. War das die letzte Patrone von Jochen Schneider? Stefan?
Ich glaube, eine hätte er noch in dieser Saison. Dafür sind aber die nächsten Wochen natürlich entscheidend. Und wir reden gar nicht von 6, 8 oder 12 Wochen, sondern wir reden wirklich von den nächsten 3 oder 4 Wochen. Da muss es sich drehen. Und wenn es sich da nicht dreht, dann musst du wahrscheinlich nochmal reagieren, denke ich mal.
Das wäre dann, du bezahlst ja schon David Wagner, du bezahlst Manuel Baum, ja. Du bezahlst dann ihn nur bis zum Jahresende.
Aber ich glaube tatsächlich, wir haben eine Tabellenkonstellation, die ist auch noch in 8 Wochen noch so eng beieinander. Ich glaube, die gehen alle durch schwere Zeiten da unten, Mainz, Köln und Bielefeld. Und die Schalker sind hinten dran. Und ich glaube, selbst in 6, 7 Wochen brauchst du nicht 15 Punkte, um noch Hoffnung
zu haben. Aber das ist der Schlüssel, wie vorhin schon gesagt. Das ist nicht nur der erste Sieg, sondern wie groß ist der Rückstand zu den Clubs. Das
kann Hoffnung machen.
Davor, solange der noch in dem Maße machbar wäre. Ja, jetzt ist es ja so, mit den 6 Punkten zum drittletzten. Dann ist es im Grunde sogar okay, auch wenn es jetzt die nächsten Wochen weiterhin nicht so gut läuft. Der Abstand darf nicht zu groß werden. Wenn natürlich dann irgendwann mal dann zu groß ist, dann wird es natürlich schwierig.
Aber eins darf man hier nicht vergessen, dass Bielefeld, Mainz oder Köln dort unten stehen, das wussten wir alle vor der Saison eigentlich. Mhm. Und auf denen lastet nicht dieser Druck wie auf Schalke 04. Wir reden schon seit einer Dreiviertelstunde oder fast einer Stunde über Schalke 04, über die anderen gar nicht. Und das ist ja der außergewöhnliche Druck, den die Spieler auf den Schultern ja auch haben, weil sie eben bei Schalke 04 spielen. Bei Bielefeld ist es normal, bei Köln, bei Mainz ist alles okay.
Wobei, letzte Saison war es ja auch schon knapp, ne?
Ja, aber die Situation jetzt ist ja viel extremer als in der letzten Saison, finde ich. Mhm. Ja, und das ist eben der Unterschied, weil du unten stehst als Schalke 04. Mhm. Und nicht Bielefeld, nicht Mainz, das ist eine andere Welt.
Stefan hat eben gesagt, mit Gladbach war er im Abschiedskampf, du warst mit Leverkusen auch mal.
Ja, als Spieler mal 96 Spieler damals. Natürlich. Ja, auch eigentlich im Grunde wollten die UEFA Cup rein und irgendwann kommst du in diese Spirale rein. Ja. Du kennst das, du weißt, du bist eigentlich besser als viele andere, aber Kopfsache, dann auch viele gestandene Spieler bei uns, die haben so ein bisschen gewackelt dann und dann nochmal vor einigen Jahren. Dann, ist noch gar nicht so lange her, vor 4 Jahren, sind wir mal fast unten reingerutscht, nicht ganz unten rein. Und dann ist es halt immer so, dann helfen aber meistens die Spieler. Man denkt ja immer, die erfahrenen Spieler, das sind dann die Jungs, die dann das alles auf die Schulter nehmen. Das ist manchmal gar nicht so. Die leiden eigentlich am meisten. Wir hatten damals Kai Havertz, der war 17, der hat seine ersten Spiele gemacht. Der war eigentlich der Spieler, der uns dann unten rausgezogen hat. Nicht nur durch seine Qualität, einfach weil der fröhlich frei, da hat sich dann nicht von beeindrucken lassen und hat uns dann noch das entscheidende Tor, ich weiß nicht, ob Sie erinnern können, in Ingolstadt hat er ein Kopfballtor gemacht, dann waren wir safe. Also es war schon, manchmal sind die Jungen dann diejenigen, die es rausreißen müssen. Ne?
Die entscheidende Frage ist jetzt, was man jetzt als Schalke 04 macht. Jetzt hat man die Chance im Januar nochmal am Kader was zu machen, sicherlich wahnsinnig.
Also einen hat man jetzt schon mal geholt.
Transfermarkt, ne? Man hat einen Trainer geholt, man hat Kolasinac zurückgeholt.
Was hältst du von dem?
Das ist sicherlich ein guter Transfer, wenn man den bekommen kann, muss man es machen als Schalke 04, ist meine Meinung, weil er natürlich zum einen die Fans so ein bisschen, ein Stück weit zumindest befriedet, weil er diese Attribute mitbringt, die man jetzt braucht im Abstiegskampf. Auf der anderen Seite
ist sind das auch die Position, die sie dringend brauchen?
Genau, die Zweifel sind angebracht. Die Position ist die Frage. Er ist normalerweise wieder links hinten. Es ist auch die Frage, wenn Arsenal ihn jetzt abgibt in der Situation, wo ich in der Rückrunde wahnsinnig viele Spiele habe, dann zeigt das ja auch schon, dass dieser Spieler wahnsinnig weit weg von der ersten Mannschaft ist. Sonst gebe ich den ja nicht ab mit so vielen Spielen. Dann zahlt Arsenal auch noch einen Großteil des Gehalts. Und das wirft natürlich schon Zweifel daran auf, ob das jetzt der richtige Spieler, also es ist womöglich schon der richtige Spieler, aber es reicht mit Sicherheit nicht. Das haben ja die Spieler und die Verantwortlichen gestern auch gesagt.
Stefan, du hast genickt.
Ja, es hängt ja von der Position ab. Ne? Er ist ja reiner Linksverteidiger und ich weiß nicht, ob ein Linksverteidiger jetzt diesen Umschwung bringt. Das sollte denn schon eine zentrale Figur sein, ein Sechser, ein Achter, ein Zehner irgendwie, oder ein Topstürmer, der dir noch ein paar Tore macht. Aber Linksverteidiger, muss ich sagen, das ist jetzt nicht die Rettung, die ich sehe bei Schalke 04.
Es ist ein sehr guter Transfer, das muss man sagen, gibt gar nichts zu meckern. Von der Mentalität, vom Spielerischen, ein Superspieler, war auch gar nicht so weit weg in London. Aber ich glaube, wenn Kolasinac sagt, ich möchte gehen, dann lässt ihn auch gehen. Von dem her, aber als einziger, Stefan sagt es, als Linksverteidiger, wenn es jetzt die einzige Verstärkung ist, dann ist es zu wenig. Aber wenn er als Paket kommt von 3, 4 anderen Spielern jetzt noch, die man irgendwie kurzfristig bekommt, gerade offensiv, brauchst du einfach da einen guten Stürmer einfach. Du brauchst einen torgefälligen Stürmer. Den haben sie mit Ibisevic hergegeben. Die Gründe sind intern bekannt. Wenn er der Einzige ist, zu wenig, als Paket ein super Transfer.
Also ich finde auch, das Paket, die Idee war gut. Die Idee ist gut. Genau. Ich glaube, die war auch nur umzusetzen, weil er natürlich eine Schalke-Vergangenheit hat. Hat er alle Jugendmannschaften durchgemacht. Hat ja logischerweise auch ein hohes Gehalt, wenn du aus London kommst. Das ging nur jetzt mit Schalke. Also ich finde die Idee gut. Unabhängig davon, ob der jetzt linke Verteidiger, das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Aber der kann sogar Innenverteidiger spielen, haben wir uns mal informiert. Also das kann der auch.
Hast du auch über ihn nachgedacht?
Ja, ist schon ein guter Spieler. Ich meine, jetzt nicht, jetzt ist ja nicht schlimm, hatten wir in der Vergangenheit Kontakt.
Gerade weil er zwar linker Verteidiger spielen kann, aber auch kann auch in einer Dreierkette auch auf der linken Seite spielen. Also sicherlich Möglichkeiten für Christian Groß, den auch dann da einzusetzen und auch als Schalker. Ja, um auf Schalke zurückzukommen, dann kann er schon, dass der also, hilft.
Welche Spieler auch? Schalke noch braucht, besprechen wir nach nur einem Spot, Munir, da bist du dran. Weiter geht's, Munir.
Ja, also grundsätzlich wollte ich nur Rudi beipflichten, aber natürlich muss man auch bedenken, er hat nur ein Spiel gemacht mit in der Premier League in diesem ganzen Halbjahr. Also der wird nicht sofort funktionieren können.
Die Spielpraxis ist auch nicht
da. Er kommt viel über die Mentalität, ja, aber er wird ein bisschen brauchen, um auch bei Schalke sozusagen mit der Leistung, mit der Fitness voranzugehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn du ein halbes Jahr außen vor bist, das macht was mit dir als Spieler. Er hat, glaube ich, in der zweiten Mannschaft ein paar Einsätze gehabt. Aber ja, also von daher braucht es, so wie auch Sandro es gesagt hat, da ein Paket. Und die Spieler, ja, die rufen ja sehnsüchtig schon nach 3-4 Verstärkungen. Und das ist auch kein gutes Zeichen.
Ja, wer hat wieder als lautester gerufen? Marc Uth.
Ja, wir müssen auf jeden Fall, beziehungsweise die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen unbedingt sofort Spieler, die uns sofort weiterhelfen können. Und mit Seo war das schon mal ein erster guter Schritt.
Rudi, da freut man sich, oder? Nein?
Also ich mag ihn ja, ist ein guter Spieler. Ne? Finde ich auch jetzt.
Steht ja außer Frage.
Finde, ein paar Dinge stehen auch dem Spieler dann nicht zu. Ne? Also zu sagen, jetzt zu fordern, jetzt müssen noch der oder der verpflichtet werden. Vielleicht soll ich sagen, dann am liebsten einen für mich, ne? Dass ich nicht mehr spielen muss. ich weiß, er hat es nicht so böse gemeint. Das kommt ja dann immer gut an in den Medien. Ja. Das ist ja auch letztendlich sind ja die Spieler auch ein bisschen Medienspieler. Das sollte man normalerweise nicht machen, obwohl ich eigentlich viel von ihm halte. Er ist wirklich, auch gestern hat er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Hat verliert, kann das 1-0 machen. Ist auch ein wichtiger Spieler für Schalke. Also nicht fordern, abliefern. Macht mehr Sinn.
Ja, hast gut zugehört, als er eben gesagt hat, ich hätte das 1-0 machen müssen. Ne? Hast nochmal aufgelaufen. Genau. Ja, das ist schon, habe ich schon mitbekommen. Aber wie kommt das an bei dir, Stefan?
Na, ich bin da voll beim Rudi. Also du schießt ja indirekt oder eigentlich direkt deine Mitspieler an.
Ja, auch den Verein im Prinzip.
Und im Endeffekt auch die Verantwortlichen, die den Kader zusammengestellt haben. Und das klar zu äußern und zu sagen, wir brauchen sofort neue Spieler, die uns sofort weiterhelfen. Hm. Macht man nicht als Spieler. Und da hat der Rudi vollkommen recht. Lieber abliefern als vor der Kamera.
Dann darf man das schon eher als Trainer, oder? Christian Groß hat auch was gesagt. Das hören wir uns an.
Auf den Außenpositionen brauchen wir druckvolle Spieler, die auch torgefährlich sind. Wir brauchen mehr Torgefahr. Wir brauchen. Und da Jochen Schneider ist Tag und Nacht jetzt unterwegs und gefordert und er versucht das Unmögliche, weil einfach finanziell einfach gewisse Engpässe da sind. Und ich hoffe sehr, dass es uns noch gelingt, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten, der eben auch Persönlichkeit schon hat, nicht erst ausgebildet werden muss und uns hilft in dieser schwierigen Lage.
Also Sandra muss erfahren sein, schnell, torgefährlich.
Ja.
Das ist in einer Person natürlich wahrscheinlich schwierig, den zu finden. Ne,
jetzt. Stimmt, auch wenn das Budget nicht das allergrößte ist.
Das größte Problem, keine Kohle?
Ganz kurz nochmal, ich kenne ihn aus Hoffenheim, ganz lieber Junge. Natürlich darf man nicht vergessen, nach so einem Spiel, da sollte es nicht sagen, macht man nicht, aber nach so einem Spiel erstmal stellt man sich, das finde ich schon mal gut.
Okay.
Was sagst du da? Also da, wenn du 30 Spiele nicht gewinnst, da kannst du eigentlich sagen, was du willst, da ist alles Quatsch. Zu der Aussage, die finde ich schon bedenklicher, weil wenn du als neuer Trainer kommst und dann öffentlich gleich sagst, ja, ich brauche noch schnelle Außenmannspieler, ist alles legitim, aber es ist so, vielleicht ist auch nur meine Meinung, so ein bisschen ja, direkt eine Ausrede suchen. Die Qualität ist nicht so richtig da. Ich muss doch da jetzt hinkommen, da sind wir ja bei einem psychologischen Effekt. Egal, wenn der Schneider mir noch ein paar Jungs bringt, super. Wenn nicht, dann schaffen wir auch die Klasse zu halten mit den Jungs, die da sind. Das ist ja auch, was sagst du denn den Jungs, die gerade spielen? Ja, eigentlich seid ihr gar nicht so gut. Ich hoffe noch, dass mein Chef da noch ein paar Jungs ranbringt, mit dem LKW am besten, 8 neue Leute. Das ist kein gutes Zeichen. Und das gefällt mir zum Beispiel an dem Interview als erfahrener Trainer weniger als ein...
Du meinst, er müsste es wissen,
Spieler, wie
das ankommt.
Du meinst, weiß doch, was das Spielermaterial da ist. Und da muss ich ja nicht nach dem ersten Spiel schon fordern, öffentlich, ja, schnelle Außenmannspieler, Mentalitätsspieler, kein Ausbildungsspieler kommt. Das gefällt mir nicht. Da ist der Ansatz nicht gut. Da muss ich euphorischer sein, da muss ich mehr Optimismus ausstrahlen. Es sind noch viele Punkte zu holen. Neue Spieler, toll. Kommen keine neuen Spieler, bleiben wir trotzdem in der Liga. Und das muss ich da vorleben. Und nicht nach dem ersten Spiel fordern. Und von einem erfahrenen Mann.
Ja, natürlich, die Spieler bekommen das mit. die hören auch die Interviews und wenn ich dann auf diesen Positionen bin und krieg das und lese das, dann macht es natürlich was mit dir. Er redet die Spieler schwach und das brauchst du jetzt nicht, sondern er hätte sich auch diese Aussage in der Öffentlichkeit sparen können. Ich meine, er wurde ja auch auf die Aussage von Ut angesprochen in diesem Fall. Da hat man schon gemerkt, dass er sich auf die Zunge gebissen hat. Also ich glaube schon, dass es intern da ein paar Sätze zu ihm gibt. Aber diese Sätze, wie Sandro auch sagt, die waren unnötig und man weiß, dass Schalke sucht, das hätte er so explizit an die Adresse seiner Spieler nicht senden müssen, ja? Sondern eher im Gegenteil. Ne? Abhaken, Zusammenhalt, das, was er von seinen Spielern fordert, auch öffentlich dann
an alle
demonstrieren.
Ich finde die Interviews, vorangehen. Da spüre ich nichts, da ist kein Feuer. Ich will da auch mitgenommen werden als Fan, als Spieler. Da fehlt mir was. Aber vielleicht ist es auch nur meine persönliche Meinung, wenn die Spieler das Feuer haben, ist es ja wichtiger, als wenn ich es hier habe.
Ja, ich meine, wenn er sich da jetzt
feuert. Die suchen das Feuer gerade, glaube ich, alle so ein bisschen da.
Ich glaube, ja, aber da ist es auch schwierig. Da wird alles interpretiert, wenn er sich nach so einer 0-3-Klatsche hinstellt und da einen auf Hampelmann und Feuer und dann ist es auch nicht echt. Ich glaube, man sieht ihm an, er hat Erfahrung, man hört ihm zu, er strahlt was aus und er möchte auch nicht irgendwas schönreden, was es nicht schön zu reden gibt. Und von daher ist es auch für einen Trainer in so einer Situation schwierig. Ja? Bist du der Hampelmann, bist du der Kritische? Also das ist nicht so einfach. Aber man merkt ihm, glaube ich, an, dass er so langsam spürt, auf was habe ich mich hier eingelassen.
Das glaube ich auch.
Das wusste er ja auch vorher.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also mit der Erfahrung weißt du,
auf was
du
dich einlässt. Das ist ja jetzt nicht so, also wir reden jetzt, wann wurde der verpflichtet? Vor 10 Tagen oder 12 Tagen?
Die Aussagen machen einfach nicht den Eindruck, dass es in der sportlichen Leitung schon wirklich ein Wir gibt, obwohl sich die beiden ja aus Stuttgart kennen. Also bei der Pressekonferenz hat Jochen Schneider gesagt, erstmal ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hat auch dann und uns hinterhergeschoben. Jetzt fordert er wiederum Christian Gross, Spieler vom Sportdirektor oder vom Sportvorstand. Für mich hat das einen ganz anderen Eindruck gemacht als beispielsweise die Pressekonferenz von Mainz jetzt mit Christian Heidel und Martin Schmidt. Die haben wirklich eine Aufbruchstimmung, fand ich, erzeugt. Da hat man das Gefühl, die haben auch jeder ihren Bereich, aber es gibt trotzdem ein Wir. Sie bringen jetzt noch einen Trainer mit, da passt alles zusammen. Ja. Und deshalb, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, wohin Sie haben gesagt, man braucht vielleicht Schalke nicht kennen oder wie auch immer. Ich glaube trotzdem, dass es in Mainz auch hilft, dass Heidel, Schmidt und eventuell der Trainer dann die Stadt und alle mitnehmen. Also sie sprechen die Leute an, die Mitglieder, die Fans appellieren, dass man gemeinsam da rauskommt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied gewesen. Mit der Pressekonferenz gewinnt man sicherlich nicht Spiele oder den Klassenerhalt. Aber der Eindruck ist ein total unterschiedlich.
Schalke hat übrigens auch erstmal einen Trainer geholt, ne? Weißt du, ein Co-Trainer, ne? Meiner Wittmann. By the way. Ja. Ist das so, oder nicht?
Aber das war ein guter Vergleich. Ähnliche Zeitpunkte von der Neuverpflichtung.
Tabellensituation ähnlich. Genau. Das Problem ist natürlich nach wie vor, wir haben es gerade gesagt, wenn kein Geld da ist, wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Rudi weiß das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung auch. Clemens Tönnies hat sich auch mal wieder gemeldet. Wir schauen mal auf das Zitat von ihm. Da ist es also, wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen. Da bin ich der Allerletzte, der nicht hilft. So, und nun?
Ja, für mich ist die Frage erstmal, was bedeutet Hilfe von Clemens Tönnies? Denn laut Forbes Magazine ist er mit 1,4 Milliarden Euro recht reich, aber es ist auch kein Wohltäter, der dem Verein Geld schenken möchte, sondern in der Vergangenheit hat er, wenn er ausgeholfen hat, ja auch mit Darlehen, Krediten, mit einer ordentlichen Verzinsung ausgeholfen. Und dann ist halt die Frage, geht man so ins Risiko, dass man weiter Schulden macht oder lässt man es?
Glaubt ihr, dass das Geld überhaupt angenommen werden würde auf Schalke?
Ich glaube, es ist ein netter Versuch von Clemens Tönnies, einfach nochmal über diese Schiene auch öffentlich nochmal ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Ich meine, es ist für einen Außenstehenden schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn du so lange in der Verantwortung standest wie er und quasi mit auch dafür verantwortlich bist, dass der Verein momentan 200 Millionen Euro Schulden hat, dass du jetzt sagst, komm, ich gebe euch ein bisschen Geld, damit ihr die Situation rettet. Also ich glaube, man hätte das auf eine andere Art auch schon lösen können, weil er hätte auch intern, er hätte das Geld auch auf anderen Wegen schon dem Verein hätte zukommen lassen. Aber ihm geht es schon ein bisschen auch um die Öffentlichkeitswirksamkeit und damit tut er dem Verein keinen Gefallen. Er spaltet den Verein mit so einer Aussage und wenn ihm aus meiner Sicht was gelegen wäre am Verein, dann hätte der es auf anderen Wegen
kommunizieren müssen. Rudi, ist es nicht so, dass man sowieso, dass Schalke das alles nur falsch machen kann jetzt? Entweder man nimmt das Geld an, dann ist es nicht richtig, oder man lehnt es ab, ist auch nicht richtig. Also es gibt da eigentlich keine richtige
Entscheidung. Also nicht eine Tabellensituation, sondern das sicherlich auch. Obwohl ich trotzdem glaube, unabhängig jetzt von den wirtschaftlichen Problemen, ob jetzt nochmal sich zur Verfügung stellt, zu helfen, Ich glaube sogar, dass er so als Figur auch ein bisschen fehlt. Ja, du hast so ein bisschen so, viele haben sich ja jahrelang, haben sich ja viele beschwert, dass er so mal als Aufsichtsratsvorsitzender dann hin und wieder dann ins operative Geschäft eingegriffen hat,
auch mal
das ein oder andere Interview gegeben hat. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, gerade weil es jetzt wirklich so schlecht läuft und man hat nicht gewonnen, es fehlt ein bisschen dann so, ein paar Ansagen fehlen dann schon. Ne? Und ich glaube, da fehlt er auf jeden Fall.
Die Frage ist nur, ob Clemens Tönnies als Person fehlt oder ob einfach ein Gesicht des Vereins fehlt. Denn Jochen Schneider scheint diese Rolle nicht so wirklich ausfüllen zu können und ist vielleicht auch gar nicht der Typ, der das verkörpert in der Öffentlichkeit, ein Mann für die erste Reihe.
Ja, das sehe ich auch so. Also beide haben recht. Also ich glaube auch, dass da jemand fehlt, der die Fans mitnimmt, der nach außen so ein bisschen der Mr. Schalke ist. Tönnies hat es in der Form tatsächlich ausgefüllt und Jochen Schneider ist per se, er möchte das eigentlich nicht und er kann es eigentlich auch nicht. Er fühlt sich viel aber wohler in einer anderen Rolle.
Lässt er es denn zu?
Wie bitte?
Lässt er es denn auch zu oder würde er es zulassen?
Das muss ich mich mal selbst fragen, aber er wirkt zumindest so und ich kenne auch ein paar Menschen, die ihn sehr, sehr gut kennen, die wiederum sagen, da fühlt er sich nicht wohl eigentlich. Also er fühlt sich schon wohl in der Reihe dahinter und da hat er auch schon gezeigt, dass er hervorragende Arbeit macht, das ist ein absoluter Experte, aber dieses Gesicht, die Menschen mitzunehmen im Ruhrpott, also wo du ja auch einen gewissen Menschenschlag brauchst, das hört sich jetzt platt an, aber gerade die Schalke-Fans, die brauchen schon jemanden, der die auch mit einer gewissen Empathie, mit einer Kommunikation und Transparenz abholt. Das ist er nicht. Und da gab es gerade in der jüngsten Vergangenheit viele Beispiele, wenn du dich mit Schalke-Fans unterhältst, ja, nehmt uns doch mit, sagen die immer. Wir hören nichts vom Verein, da ist zu wenig Zusammenhalt und da fehlt es einfach an der Figur. Die nehmen den ganzen Problemen mit Trainer, Mannschaft auch einfach den Verein in der Außendarstellung gut repräsentiert.
Gut, dann wollen wir mal hören, was unsere Dopaphon-Hörer gesagt haben, oder? Zu unserer Frage.
Ja, die Frage der Woche hieß ja, sind die Tönnies-Millionen Schalkes letzter Strohhalm? Und das Ergebnis ist sehr, sehr knapp ausgefallen, kann ich schon mal verraten. 51% von Ihnen zu Hause sagen, ja, Neuzugänge sind Schalkes letzte Hoffnung. Und 49% sind der Meinung, nein, Schalke ist nicht mehr zu retten. Und auch wenn man sich im Netz und bei Twitter so ein bisschen umschaut, gemischte Gefühle. Klar braucht Schalke viel Geld, aber nicht für Spieler. Welcher 1A-Spieler will schon auf Schalke spielen? Und 1B-Spieler haben sie schon genug. Sie sollten das Geld investieren, um die Abfindung für Vorstand und Manager zu investieren und sich hier mit Experten verstärken. Also das ist eine harte Meinung. Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
Wenn Schalke sich noch irgendwie retten will, dann muss sofort gehandelt werden. Clemens Tönnies zurück an die Macht und er muss einen neuen Sportvorstand holen, und zwar Ralf Rangnick.
Nein, die Millionen werden Schalke nicht mehr helfen. Schalke wird sang- und klanglos absteigen.
Der FC Schalke braucht die Tönnies-Millionen nicht, denn sie haben mit Herrn Groß den richtigen Trainer. Gestern hat man schon gute Ansätze gesehen. Der FC Schalke wird nicht untergehen. Sie werden sich kurz vor Ende der Bundesliga-Saison retten.
Die Millionen von Tönnies würden das Ganze nur verlängern, aber Schalke ist einfach ein absoluter Pflegefall.
Es wäre fahrlässig, wenn man das Geld von Clemens Tönnies nicht annehmen würde. Sonst hat man gar keine Chance.
Ja, ich glaube 3-2, ne? Für ablehnen, oder wie war das ungefähr? Stefan, Ralf Rangnick fiel da gerade als Name. Haben wir auch schon mal drüber diskutiert,
nein? Haben wir auch schon mal drüber diskutiert, richtig. Also ich mache jetzt kein Fass auf. Ich glaube, dass die so viele Probleme haben intern, die müssen sie erstmal bewältigen. Ich meine, jetzt steht ja schon Schneider in der Schusslinie. Die haben so viele Probleme, auch wenn sie immer sagen, wir müssen jetzt Geld haben. Ich meine, wen haben sie noch alles auf der Gehaltsliste? Wagner, Baum, ja, Reschke, ja, der als Kaderplaner kam, den sie jetzt
Spieler
auch...
Spieler wie Bentaleb.
Genau, alles auf der Gehaltsliste. Jetzt reden sie schon, wir brauchen Kohle, um neue zu holen. Du musst ja die erstmal auch bezahlen. Und ich meine, sie haben 240 Millionen, glaube ich, Schulden. Das musst du ja auch irgendwann mal wieder abbauen. Ich habe den Eindruck von der Aussage von Tönnies, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, ich würde Geld zur Verfügung geben, ist das eher so ein Reinwaschen aufgrund dessen, was in den letzten Monaten mit ihm passiert ist. Das ist mein Eindruck. Und auch das wird dem Verein nicht weiterhelfen. Da muss komplett aufgeräumt werden. Das wird nicht reichen.
By the way, einen Top-Transfer haben sie gemacht, Schalke. Wir haben die erste Frau bestellt, die Finanzvorstand geworden ist. Und das in der Bundesliga, Christina Rühl-Hamers, und das finde ich sehr progressiv, finde ich ein gutes Beispiel für die restlichen Bundesligisten.
Ich bin sicher, wir reden nächste Woche wieder über Schalke. So oder so, wenn sie den Rekord von Tasmania eingestellt haben. Oder, falls der erste Sieg gelingt, dann gegen Hoffenheim. Gleich geht es weiter mit Bayer Leverkusen. Rudi fing eigentlich gut an gestern, ne? Wunderschönes Tor.
Definitiv.
Bei Miri sehen wir das nochmal. Mit der Hacke Warum es dann doch nicht gereicht hat, das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Sie können heute 200.000 Euro gewinnen und ein paar Gutscheine für den Sport 1 Dartshop. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Wir sind wieder zurück beim Check 24. Doppelpass passt, machen jetzt weiter mit Bayer Leverkusen. 12 Spiele waren sie ungeschlagen in der Saison. Kurz vor Weihnachten sogar Tabellenführer. Dann kam diese unglückliche Niederlage, muss man sagen. Last-Minute-Niederlage gegen die Bayern. Gestern allerdings eine verdiente Pleite in Frankfurt. Trotzdem steht die Werkself so gut da wie lange nicht mehr. Und das liegt auch an dem Trainer, der wie die Faust aufs Auge zu Leverkusen passt. So schaut's aus.
Gestatten Peter Bosch, Fußballtrainer, Offensivexperte, Prediger eines spektakulären, ungestümen Angriffswirbels. Das war einmal. Der neue Bosch hat seine Liebe zur Defensive entdeckt und ausgerechnet bei Bayer Leverkusen, früher auch oft eine wilde Draufgängertruppe, die nicht wusste, wo das eigene Tor steht, wird diese Liebe jetzt angeblich erwidert. Die Mannschaft hat gelernt zu verteidigen. Das ist sein Verdienst. Klappt natürlich nicht immer. Kann ja nicht sein, dass ausgerechnet ein Offensivspezialist Bayer zeigt, wie hinten die Null steht. Das klingt so abwegig, wie wenn man Rudi Völler als Schiedsrichter einsetzen würde. So schaut's aus. Peter Bosch war nicht immer der strahlende Holländer. 2017 nimmt er mit dem BVB zuerst die halbe Liga auseinander und stürzt dann ab ins Bodenlose. Angriffswirbel ohne Absicherung lautet der Vorwurf. Selbst eine 4:0-Führung gegen Schalke bringt der Hurra-Fußballtrainer damals nicht über die Zeit. Und aus dem vermeintlichen Überflieger wurde noch vor Weihnachten der fliegende Holländer. So schaut's aus. Als Bosch nach Leverkusen kommt, bezweifeln viele, ob das gut gehen wird. Aber der Holländer erreicht sofort die Champions League, um sie im zweiten Jahr wieder hauchdünn zu verpassen. Auch Bosch geht also nicht ständig über Wasser. Aber er entwickelt zwei in Leverkusen fast vergessene Dinge. Titelreife und Titelhunger.
Wer wird deutscher Meister, Herr Bosch?
Bayern 04 Leverkusen.
Das hört Rudi Völler gern, denn er hat mit Bosch eins gemeinsam. Beide hassen den Begriff Vizekusen wie die Pest.
Die Geschichte mit Vizekusen falle ich schon immer für schwachsinnig.
So schaut's aus.
Rudi, wie hat dir die Aussage gefallen von Peter Bosch? Er sagt, Meister wird nicht nur, aber wird Bayern
Leverkusen. Das war ja, glaube ich, kurz nach dem Bayern-Spiel, als wir dann in der letzten Sekunde noch das Tor kassiert haben. Das hat er natürlich so ein bisschen ironisch gemeint. Da kommt auch ein bisschen Wahrheit mit drin, aber gerade so ein bisschen jetzt so gegen den Strom. Zu schwimmen, gerade wenn du noch einen kassiert hast, kurz vor Schluss, dann war er natürlich auch ein bisschen frustriert. Aber ist okay.
Ja, ja. Was für ein Typ ist er? Wie würdest du ihn beschreiben?
Erstmal ein ganz angenehmer Mensch, mit dem man über alles diskutieren kann und macht das überragend gut. Also bei uns läuft es mit den beiden Niederlagen nichts zu tun. Ich glaube, ein guter Trainer, Sandro, wirst du dann auch sehen, wenn du verlierst. Ne? Also nur gewinnen ist dann einfach. Ja, aber gerade nach einer Niederlagenserie oder auch zu Beginn der Saison haben wir nicht so gut begonnen. Wir haben dreimal einander unentschieden gespielt. Mhm. Gegen starke Mannschaften, muss man sagen. Dann zu den Dingen stehen, die du dann auch geplant hast. Und das hat er dann auch gemacht. Die Mannschaft trotzdem gelobt, was auch richtig war. Und danach haben wir dann eine Serie gestartet und das war natürlich wichtig. Also er macht es bis jetzt, unabhängig von dem Spiel gestern, er macht es überragend gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben.
Eine seiner Stärken, dass er lernfähig ist?
Würdest du das so beschreiben? Ja, ich habe damals schon, als wir uns dann, mit Simon Rolles, bin ich zu ihm nach Holland gefahren, nach Apeldoorn. Nicht Apfelkorn, ne? Kennen wir aus dem Norden, sondern Apeldoorn. War bei ihm zu Hause und habe ihm auch dann direkt gesagt, ich glaube, es war wichtig, dass er diese Erfahrung in der Bundesliga mit Dortmund gemacht hat, so in der Form. Ne? Lief ja am Anfang sehr gut, dann hat er einige Spiele verloren, dann war es vorbei. Und das ist halt auch, als Trainer kannst du immer noch dazulernen. Und er hat dann auch immer, muss ja auch immer mit dem Spielematerial, das du zur Verfügung hast. Und das hat er bei uns vorgefunden. Und das haben
wir das war in Dortmund ja auch nicht so schlecht, Rudi.
Das war auch nicht so schlecht.
Warum glaubst du, hat es dann nicht so funktioniert?
Vielleicht am Ende, vielleicht hat er dann, glaube ich, so ein bisschen aus dem Bauch heraus, so ein bisschen allen zu zeigen, ich bleibe jetzt an meinem Stil jetzt hundertprozentig treu, ich ändere mich nicht. Mhm. Das hat ihn vielleicht am Ende deinen Job gekostet. Und bei uns hat er einfach mit dem Spielematerial, das er hat, mit seinem Trainerteam, jetzt was geformt in den anderthalb Jahren. Das ist richtig gut und auch gar nicht so sehr von seinem Weg abgehen. Ja, immer diesen Weg nutzen, mit jungen Spielern nach vorne zu spielen, aber natürlich auch kompakt stehen, eine gewisse Stabilität zu haben. Dass wir in 12 Spielen hatten, nur gestern hatten wir es nicht. Das war leider gestern nach vorne wenig und nach hinten war es halt zu löchrig und deswegen haben wir verdient verloren.
Aus deiner langjährigen Erfahrung, was würdest du grundsätzlich sagen? Warum passt ein Trainer manchmal zu einem Verein, zu einer Mannschaft manchmal eben nicht?
Ja, ein Trainer muss natürlich auch dann die Gabe haben, dass du, oder sag mal, ich will mal so ausdrücken, jeder Trainer hat ja seinen eigenen Stil, wie er eine Mannschaft führen will, wie er auch spielen lassen will. Ne? Du brauchst natürlich auch die Spieler dazu, einen gewissen Spielstil zu spielen und wenn du den nicht hast, musst du ein paar Kompromisse eingehen. Die geht ja dann bei uns ein, ist ja vielleicht in Dortmund nicht so eingegangen, wie das vorher bei Ajax gewohnt war. Und da hat er daraus gelernt und bei uns hat er, glaube ich, eine gute Mischung gefunden aus tollem, attraktivem Fußball, nach vorne spielen, aber auch dann mit einer guten Absicherung. Und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die war im letzten Jahr, vor allem in der Vorrunde, auch teilweise in der Rückrunde, muss man sagen, der letzten Saison, die war sehr oft da, gestern leider nicht.
Das war immer der Vorwurf so ein bisschen an ihn. Ne? Offensiv kann er. Und ja, du hast ja gesagt, jetzt hat er der Mannschaft verteidigen beigebracht. Wodurch?
Womit? Ja, es fängt ja vorne an. Du musst halt einfach den Spielern, du weißt das, wenn du nutzt ja nichts, wenn du vorne die Dinge reinköpfst. Ich weiß nicht, wie oft, Stefan, du deine Vordermänner damals zur Sau gemacht hast, wenn die nicht nach hinten gearbeitet haben. Das fängt natürlich vorne an. Das ist eigentlich oftmals eine ganz wichtige Geschichte. Und denk dann, letztes Jahr auch die Bayern, als sie in der Rückrunde nicht nur in der Champions League und der Liga alles in die Einzelteile zerlegt haben, sage ich immer so gerne, jede Mannschaft. Das hing natürlich auch mit zusammen, dass vorne die Jungs natürlich wunderbar gearbeitet haben. Die haben natürlich, sind vor allem attackiert, sind nach hinten gearbeitet. Nur so geht es heutzutage.
Du hast natürlich gesagt, 12 Spieler, das wunderbar funktioniert. Und dann wurde ja dein Weihnachtsfest so ein bisschen versaut, würde ich mal sagen. Wir schauen noch mal auf die 93. Minute gegen die Bayern. Tja, da ist einfach dumm gelaufen, ne?
Rudi? Ja. Das ist halt immer, es ist ja immer dann das Gleiche. Weißt du, wie oft wir dann, oder wenn du dann in der Kabine sitzt, das kennt er ja, dann. Warum haben wir die Bälle nicht weggehauen, einfach ins Aus, genau, oder nach vorne, dann haust du einfach ins Aus, da gibt es einen Einwurf, dann kriegst du das 2-1, warum hast du nicht versucht, richtig rauszuspielen? Das ist ja klar, am Ende gibt es ja nicht die absolute Wahrheit. Da weiß ja jeder, war dann am Ende ein kleiner Stockfehler von Jonathan und der ist natürlich brutal bestraft worden. Lewandowski ist dann da, hat noch Glück, dass er abgefälscht wird, sonst hätte Lukas den gehalten. Ich weiß, dann kommt ja immer dieses, ihr wisst ja, was ich dann meine, dann kommt ja immer dann das typische Bayern-Gehen. Na, ihr habt ja beide mal bei den Bayern gespielt, dass die Bayern dann das Bayern-Gehen haben, ne, was ich natürlich immer für absolut bescheuert halte, weil das gibt es nicht. Es gibt nur gute und schlechte Spieler,
gute und
schlechte Mannschaft.
Hört sich aber gut an,
Bayern-Gehen hört sich nur in Deutschland, das ist wirklich nur so.
Wir sind wir.
Na genau, wir sind wir. Du musst halt auch gute Mitspieler haben und die
das dann auch umsetzen. Es gibt bestimmt auch ein Bayer-Gen.
Aber ich finde, absolut richtig.
Also du musst übrigens...
muss ich was bezahlen?
Schlechte, was hast du gesagt? Gute oder schlechte Spieler gibt es noch, ne?
Ja, ist aber die Wahrheit. Ne?
Rudi, bitte. Nee, nur kurz daran anschließen. Ich gebe Rudi total recht, weil am Ende muss man sagen, ja, da war viel Glück für die Bayern dabei, aber die wollen das natürlich extrem in der Situation. Also 92, 91 Minute und wie die da pressen, wie Kimmich drauf geht und so. Also das war nicht nur Zufall und Glück, dieser Treffer, sondern, und das zeichnet die Bayern aus. Die geben sich nicht mit dem 2-2 zufrieden, sondern die wollen 1-1, sondern die wollen tatsächlich noch zum Schluss dieses Ding drehen und tragen ihren Teil dazu bei, dass eben so ein Fehler passiert. Und das muss man in dem Zusammenhang auch nennen. Und du hast es auch gesagt.
Ja. Klar. Das ist oft so, wenn du gegen die, auch wir jetzt, sagen wir gegen die Bayern oder wie andere Clubs, dann machst du 60, 70 Minuten ein tolles Spiel. Ja, also wirklich total auf Augenhöhe. Dass dann die letzten 10 Minuten gegen die Bayern dann immer mal ein bisschen eng werden können, das ist dann einfach so. Ne? Da ist dann auch die Qualität dann stark. Die sind dann, bist du selbst auch ein bisschen müde, weil du viel gelaufen bist. Dann lässt du dich ein bisschen hinten reindrücken. Und klar, und dann kommt genau das zustande, was wir gerade gesagt haben. Dann glauben sie dann auch dran und versuchen dann trotzdem noch das 2-1 zu machen.
Ist dann vielleicht euer schwächstes Spiel, kann man sagen, in dieser Saison und das, obwohl es wirklich gut anfing.
Ja, es fing richtig gut an gestern und das mit einem besonderen Tor, was wir uns natürlich noch mal anschauen wollen. Hackentor, um genau zu sein, von Nadim Amiri. Hier sehen wir es dann gleich. Und zack, ist der Ball drin. Vorarbeit übrigens von keinem geringeren als Florian Wirth, 17 Jahre jung. Das vergisst man immer ganz gerne bei ihm. Und 2 Tore hat er insgesamt in dieser Saison schon geschossen. Vertrag wurde verlängert. Viele machen sich Gedanken, wie lange kann Bayer Leverkusen diesen jungen Mann noch halten. Viele sprechen schon vom Havertz-Nachfolger. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Verein wahrscheinlich schon mal angeklingelt hat, ne? Wie das denn da so aussieht mit Herrn Wirtz in Zukunft.
Rudi, ich glaube, das war eine Frage an dich.
Ja, also erstmal nochmal auf das Tor. Ich meine, ich habe oben auf der Tribüne, wenn du denkst, dann erstmal, wie gesagt, von Florian Wirtz wunderbar da reingespielt, vom Nadim Amiri mitgenommen, toll gemacht mit der Hacke. Da denkst du erstmal auch, normalerweise schlecht, kann heute nicht viel passieren, wenn du solche Tore gelingen. Ja. Dann muss man leider sagen, dass danach was mit der Herrlichkeit vorbei. Ne? Also muss sagen, die Frankfurter, die Eintracht hat das schon danach, die nächsten Minuten, sehr gut gemacht. Dann haben uns attackiert, haben die Schnittstellen gespielt, wir haben nicht gut verteidigt, ich habe es vorhin schon gesagt, und haben auch dann verdient gewonnen. Und jetzt müssen wir zeigen, was wir in der Vorrunde schon gezeigt haben im letzten Jahr, dass wir. Das ist ja wichtig. Und ich glaube, das ist auch mein Glaube, auch von uns allen, auch gestern der Trainer in der Kabine gesagt. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu Bayer Leverkusen. Vielleicht noch vor 2 Jahren oder 3 Jahren hatten wir auch viele gute Spieler. Wir sind doch mal in die Champions League gekommen, aber wenn es dann mal nicht lief, dann lief es nicht. Ich glaube, wir sind im Moment stark. Also nach solchen Niederlagen wie gestern oder nach einer Niederlage gegen die Bayern in der letzten Sekunde, dass wir als Gemeinschaft stark genug sind, auch jetzt eine gute Trainingswoche zu haben und auch nächste Woche gegen die Bremer ein richtig gutes Spiel zu machen.
Rudi, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass du die Frage gar nicht beantwortet hast zu Florian Wirtz, dass du ausgewichen bist.
Ach so, nee, habe ich nicht richtig gehört. Nee, ehrlich. Nee, gibt ja nicht viel zu sagen.
Lauer hat ja gesagt, ob Vereine schon angeklopft haben. Der Vertrag ist bis 2022.
Ja, der ist 17 Jahre. Ne? Der wird erst im Mai 18. Also jetzt bei uns anzuklopfen, macht ja gar keinen Sinn. Ne? Also wenn man gerade nicht den Vertrag verlängert. Und wir sind ja froh, dass wir ihn haben, dass wir ihn bekommen haben. Und dass sein Weg jetzt so geht. Ich meine, bei Florian Wirtz ist ja das typische Beispiel, wie es die Gladbacher machen, auch die Leipziger. Wir müssen ja, um so einen Spieler zu bekommen, es geht ja nicht nur darum, dass du dem jetzt irgendwas versprichst, was du danach nicht halten kannst. Das muss dann auch eintreffen. Ne? Und das ist halt wichtig, als wir uns bemüht haben. Und da hilft natürlich auch ein bisschen unsere Vergangenheit mit Kai Havertz, mit vielen anderen, die wir schon in Leverkusen hatten, junge Spieler. Oder Julian Brandt haben wir geholt als ganz junge Spieler. Die müssen natürlich auch, wenn sie die Qualität haben und dann auch im Training den Trainer überzeugen, die müssen dann auch spielen. Ja, das war auch einer der Hauptgründe. Viele haben nicht verstanden, aber wir haben jetzt einen Kai Havertz verkauft für viel Geld. Warum haben die eigentlich keinen Nachfolger geholt? Weil wir junge Spieler holen mit Florian Wirtz. Viele haben ihm das noch nicht zugetraut, aber wir wollten einfach, dass wir jetzt keinen vor ihn setzen, dass wir jetzt irgendeinen holen, der vielleicht auch viel Geld kostet. In den schwierigen Zeiten haben wir es sowieso nicht gemacht. Nur um jetzt irgendwas zu machen. Wir haben einen Spieler, der eine hohe Qualität hat und der noch Luft nach oben hat. Und wir haben einen Trainer, deswegen haben wir auch Peter Bosch geholt, der das auch schon bewiesen hat bei Ajax, dass er auf solche Spieler setzt, dass er die weiter ausbildet und natürlich auch denen die Chance gibt. Auch dann auch wenn sie gestern hat er nicht so ein tolles Spiel gemacht, außer diese Vorlage, dann auch mal ein bisschen früher runternimmt, das ist überhaupt kein Problem. Und nächste Woche wird er wieder top spielen. Also das ist wichtig, dass wir auch dann unseren Werten treu bleiben, solchen Spielern noch Chancen zu bekommen, sonst kommen die ja nicht zu uns. Das ist immer ein wichtiges Beispiel auch für die nächsten Jahre, dass du so Spieler wieder bekommst.
Geht das in der heutigen Zeit überhaupt? Wo wir alle, die so schnelllebig ist und wir Medien ja auch dann mal sehr schnell dabei sind, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.
Ja, klar.
Oder ist
wie gesagt, ich meine, ich habe ja gerade
die Bayern genannt. Bei Ihnen
der Bayern ist es ja anders. Die Bayern, die können ja immer sich zurücklehnen, abwarten. Die haben jetzt auch ein paar gute Jungspieler. Im Grunde können die mal abwarten. Wie machen die das denn in Dortmund oder bei den Leverkusen? Irgendwann kaufen wir die dann da weg. Da ist es auch grundsätzlich schwieriger, dann als ganz, ganz junge Spieler dann auch seine Chancen zu bekommen, weil einfach die Konkurrenz zu groß ist. Ne? Das ist dann auch schwierig für den Trainer oder für den Club. Du musst dann auch dann erstmal die Spieler vielleicht ausleihen und dann erst holen. Wichtig ist es dann einfach, dass du dann zum Spielen bekommst.
Kann man Wirtz und Havertz vergleichen?
Ja, sind beide wunderbare Kicker. Ne? Das ist ja klar. Ist von der Statur her natürlich schon total verschieden. Aber was sie beide haben, und das ist ja das, was im Fußball, glaube ich, das war schon vor 50, vor 30 Jahren so, was heute noch auch im modernen Fußball wichtig ist, kennst du ja, Ball an und Mitnahme in der hohen Geschwindigkeit mit einer wunderbaren Technik. Das ist ja das, was den Fußball letztendlich oder den Top-Fußballer ausmacht. Und wir haben ja vorhin ein paar Szenen gesehen, ich will jetzt nicht sagen, da sah das dann nicht ganz so toll aus bei der Ball an und Mitnahme. Und das ist letztendlich die Gabe, die musst du als Spieler haben. Die hast du noch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, wenn du das hast. Und da brauchst du den einen oder anderen in der Mannschaft. Ne?
Wir haben einen erfahrenen Trainer auch zu Florian Wirtz gefragt, nämlich Christoph Daum.
Oh, ich kann das nicht, ne? Ehrlich, lass den Jungen bitte sich entwickeln und mach daraus nicht wieder einen neuen Harvard, so einen neuen Superstar. Der hat tolle Anlagen. Und ich möchte den Spieler nicht jetzt mit einem Harvard vergleichen. Weil er muss seinen eigenen Weg, seinen eigenen Stil entwickeln. Und ich möchte diesen Spieler Zeit geben und jetzt nicht einen neuen Hype aufkommen lassen.
Also das ganze Interview natürlich bei sport1.de nachzulesen, beziehungsweise, nee, das ist ja wild, wie ich gerade gesehen habe, also kann man sich in Ruhe nochmal anhören. Sandro, ist vielleicht das die größte Aufgabe auch heutzutage für die Vereine? Rudi hat es gerade angesprochen, da ist ein 17-, 18-Jähriger, der sehr talentiert ist, ist gar keine Frage, aber natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung hat, dass man dem auch hilft, wenn dieser Hype entsteht um ihn herum?
Ja, definitiv. Es ist ja auch mittlerweile durch die Zeiten auch alternativlos, auch für größere Vereine. Man muss mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen, auf junge Spieler setzen. Das Geld ist nicht mehr da, jede Woche einen für 70, 80 Millionen zu kaufen. Und was Rudi sagt, das ist extrem wichtig. Du kannst ja nicht nur einen Spieler, du kriegst immer mal wieder einen Spieler. Du überzeugst deine Berater, seine Eltern, ihn selber vielleicht kurzfristig mal holen, aber da musst du ihn auch spielen lassen, auch für die nächsten Spieler. Wenn ein Havertz jetzt geholt worden wäre oder die Chance gegeben wäre und hätte keine Einsatzzeit gehabt, dann hätten sich die Wirts und die danach folgenden Spielern auch gesagt, der kriegt ja gar keine Chance. Und er sieht bei Leverkusen, Gladbach, Leipzig, Dortmund macht es auch sehr, sehr gut. Die kriegen ihre Zeit. Bayern hat das auch verändert mit Salihamidzic. Die setzen auch immer mehr auf junge Spieler. Also da hat auch ein Umdenken stattgefunden, das muss man auch deutlich sagen. Die kriegen die Zeit, sich zu entwickeln. Und ich finde auch, man sollte den Jungen einfach spielen lassen. Der ist 17 Jahre, 2, 3 Jahre spielen lassen, sich entwickeln lassen. Und wir haben leider aktuell nicht so viele Topspieler wie ihn in Deutschland. Deswegen sollten wir uns dann einfach freuen, den jedes Wochenende gut zuschauen. Aber Entwicklung nicht immer jede, sag ich mal, kleine Delle zu sehr auseinandernehmen. Einfach den Jungen spielen lassen und sich einfach freuen als deutscher Fußballfan.
Ja, und auch dieses Vertrauen zu schenken, was ganz, ganz wichtig ist in einem ruhigen Umfeld. Und das habt ihr ja bei Bayer Leverkusen. Ich kann mich erinnern, bei Kai Havertz, als er noch in Leverkusen war, hatte er auch so eine Phase, wo er über Wochen wirklich schlecht gespielt hat. Aber ihr habt ihm weiterhin vertraut und er ist zurückgekommen, stärker als er vorher war. Und sowas bekommst du halt bei Bayer Leverkusen. Das kriegst du bei Bayern München nicht. Wenn du da über Wochen schlechte Land, bist du weg. Nicht nur auf der Bank, wahrscheinlich auf der Tribüne. Und deswegen ist für einen Wirtz diese Entwicklung bei Bayer Leverkusen ganz, ganz wichtig, dass er noch Jahre dort bleibt für seine auch Persönlichkeitsentwicklung. Ganz klar, weil er eben dieses Vertrauen dort bekommt.
Man darf ja nicht vergessen, Havertz, das war ja nicht nur, dass er einfach schlecht gespielt hat, der hat ja richtig Druck gehabt in der Öffentlichkeit, die Fans, erinnere ich mich. Ja. Also es war keine einfache Situation für so einen jungen Menschen. Und Peter Bosch hat ja auch schon gesagt, ne, ich lasse Wirtz jetzt erstmal in Ruhe, der soll spielen, unbekümmert sein, aber die Zeit wird kommen, wo er mich braucht und dann werde ich da sein. Und darauf kommt es eben an, dass so ein Spieler dann auch mit 17 jetzt, aber mit 18 weiß, er kann sich auf seinen Trainer verlassen und dann auch von dem ganzen Umfeld geschützt wird. Deswegen braucht er unbedingt dieses Umfeld, dass er da wachsen kann. Und er braucht aber auch die anderen Spieler, weil man sieht ja auch in Dortmund teilweise so nur Junge, die dann losrennen, wo wir die eine Woche wie in Berlin sagen, boah, das Beste, was die Liga je gesehen hat. Und die Woche drauf zerschmettern wir sie, weil sie zu Hause gegen Stuttgart verlieren. Ja. Da sind natürlich auch mit jungen Spielern Diskrepanzen. Und dann brauchst du auch als Wirtz ein paar Spieler, die dir helfen. Und da glaube ich, Arangis, die Benders, da sind einfach auch Spieler, Baumgartlinger, eine ganz wichtige Kraft in Leverkusen, die auch den jungen Schützen für ihn da sind. Und da hat Peter Bosch natürlich auch einfach ein Auge dafür und auch diese Spieler zu fördern, also seine Führungsspieler.
Ich finde, Dortmund ist ja ein super Beispiel. Die Frage ist, oder die ich mir auch stelle, warum klappt das in Leverkusen und in Dortmund nicht? Sind es in Dortmund zu viele? Denn im Prinzip wird ja Dortmund gerade so ein bisschen die Abhängigkeit von einem 20-Jährigen und dass man jetzt auf Moukoko, auf einen 16-Jährigen auch setzen will, so ein bisschen in der Öffentlichkeit zumindest zum Verhängnis. Ich glaube, Stefan, du hast es ja auch ziemlich kritisch gesehen, dass man da nicht im Angriff nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, man braucht zumindest ein bisschen Erfahrung. In Leverkusen ist es ja grundsätzlich bewundernswert, der Mut da jetzt auch auf ihn zu setzen, aber natürlich trotzdem ein schmaler Grat, weil er ja seine Schwächephase, wie sie Kai Havertz hatte, wie sie jeder in dem Alter hat, die wird er ja bekommen.
Ja, auf jeden Fall. So, wir hören noch mal den Trainer. Gestern nach dem Spiel, also wir haben schon viel gelobt, aber gestern war er überhaupt nicht zufrieden.
Erstmal, unsere Feldbesetzung gegen den Ball war nicht gut. Das haben wir in die erste Halbzeit schon umgestellt, dann war es ein bisschen besser. Aber wie wir gespielt haben, wie wir verteidigt haben, wie wir im Ballbesitz gespielt haben, alles war schlecht. Und dann ist es schwierig. Dann kann man da lange überreden, aber eigentlich ist es ganz einfach.
So, also, alles war schlecht. Wunderbare Analyse. Rudi erklärt uns gleich nochmal, was es genau war im Detail. Sie können nochmal 200.000 Euro gewinnen und die Gutscheine aus dem Sport 1 Start Shop. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da beim Check24 Doppelpass. Leverkusen hat in Frankfurt gestern 1:0 geführt, aber die hat nicht lange gehalten, die Führung. Rudi, wir schauen mal auf den Ausgleich. Ja. Für die Eintracht, du sagst vielleicht, was schiefgelaufen ist, aus deiner Sicht, aus eurer Sicht? Alles oder nichts?
Ja, oftmals, was ja halt passiert, dass wir vorhin auch schon beim Berlin gegen Schalke, du hast einen Ballverlust vorne in einem Dribbling und dann da haben wir eigentlich genug Leute hinten und dann haben die sich gut rausgespielt. Wir waren nicht kompakt genug, waren nicht eng genug dran. Und da kommt der eine Pass in die Schnittstelle. Und das ist klar, da wird jeder Trainer sagen, jeder Verantwortliche, das darf nicht passieren. Das passiert aber dann auch, so machen wir auch auf unsere Tore. Das war so ein bisschen der Startschuss. Bis dahin haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Und danach, obwohl wir viel mehr Ballbesitz hatten als die Eintracht.
Bringt das manchmal nichts?
Das ist dann mehr, sagen, dann, das sieht in der Statistik dann immer ordentlich aus. Aber so richtig, was uns auch ausgezeichnet hat, noch vor einigen Wochen, dass wir mit unseren schnellen Spielern viele Chancen hatten. Das hatten wir dann nicht, die großen Chancen. Natürlich auch aus dem Konter heraus hatten dann noch die Frankfurter noch.
Okay, dann schauen wir mal auch noch auf eine Riesenchance, Sandro. Du als Stürmer kannst es am besten beurteilen. Was man hätte besser machen können. Also hier natürlich wieder, geht relativ leicht, ne? Und dann?
Ja.
Genau, sehr guter Querpass in den Rücken der Abwehr und dann hat er natürlich Rückenlage, drückt den Ball nicht richtig, passiert auch. Also,
er wird relativ viele Chancen zugelassen, ne, Rudi?
Ja.
Ja, das hat ja auch der Trainer gesagt, die Positionierung, die Feldpositionierung gegen den Ball war gestern nicht optimal. Man hat es auch beim Tor vorher gesehen, natürlich Ballverlust, da ist die Struktur nicht ganz geordnet. Aber dann war Amiri in der Innenverteidigung und im Defensiv-Rücklaufverhalten hat er seinen Mann aus den Augen verloren. Und man muss es einfach einen Meter weiter rechts stehen und den Gegner stellen. Das war nicht optimal gestern. Da waren sie vielleicht auch zu offensiv ausgerichtet und wollten zu viel auf einmal. Da hätten sie vielleicht ein bisschen abgeklärter spielen müssen, gerade mit Ballbesitz. Aber wie gesagt, solche Fehler passieren, sonst würden jedes Spiel 0-0 ausgehen.
Aber man muss ja auch betonen, dass die Frankfurter das zum Teil wirklich gut gespielt haben. Absolut. Und richtig, dass sie auch sehr wohl eine gute Qualität haben. Also wir dürfen jetzt nicht nur, das ist schlecht bei Leverkusen oder das war nicht gut, sondern nein, die Frankfurter auch bei dem Tor, natürlich war das Zentrum zu weit auf, aber sie haben es dann auch wirklich perfekt gespielt.
Und was man auch nicht vergessen darf, sind ja die Verletzten oder jetzt die Corona-Fälle, dass du keinen Linksverteidiger wirklich dann hast. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch aller Ehren wert, dass es da kein Gemecker oder Gejammer gibt, weder von Peter Bosch noch von Ihnen bisher heute. Das ist ja zumindest aller Ehren wert.
Ja, so ein bisschen blöder Zufall. Ne? Das ist halt, muss ich mir vorstellen, du hast so viele Spieler im Kader, dann ist genau die beiden Linksverteidiger gleichzeitig ausfallen innerhalb einer Woche. Das ist halt dann unglaublich. Aber wie gesagt, genau richtig, da wird jetzt nicht gejammert. Da muss ein anderer ran und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass wir gestern verloren haben.
Nee, wir gucken noch auf das zweite Tor für die Eintracht. Sehr unglücklich, Rudi, würde ich mal sagen.
Ne? Ja.
Zweite Eigentor in der Saison schon für euch?
Aber auch nicht
hier ist gut. Der Fehler, ne?
Ja, da ist schon der Fehler. Nicht schnell genug nach hinten gekommen. Und da war es klar, wenn versucht zu klären, wenn er wahrscheinlich nicht klärt, dann steht da hinten der Frankfurt, ich weiß nicht, wer es war. Silber. Oder Jonathan hat vielleicht noch eine Chance, den Ball zu bekommen.
Ja, das wollte ich dich fragen, ja.
Also hier. Das sind ja so ein bisschen erzwungene Eigentore, ne? Das ist dann.
Nochmal?
Ja, wahrscheinlich hätte der Frankfurter ihn reingemacht, oder?
Meine? Was meint ihr? Sandro?
Kann gut sein, dass Silber den dann reingesteckt hat. Solche Tore passieren. Genau. Wenn er nicht hingeht und der Silber macht ihn, sagt jeder, warum grätscht er da nicht? Also,
ja, du wärst ja wahrscheinlich sauer gewesen auf den Tabsoba, weil
warte mit das Tor geklaut. Du warst auch Stürmer, ich bitte dich.
Du kennst natürlich, das Tor. Also wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. Ne?
Ich glaube, dass Weiser in dieser Szene bei diesem langen Ball sehr wohl konsequenter hätte hingehen müssen. Ja, der macht ihn mit rechts weg.
Ja, das ist auch die klassische Entscheidung, die du dann triffst. Die hat er halt falsch getroffen. Kommt nicht schnell genug zurück und versucht den Ball dann noch irgendwie zu bekommen, schafft es nicht, aber statt versuchen, den zu bekommen, hätte er gleich weitersprinten sollen, dass er den Spieler dann stellt, dann wäre er durch so eine Situation nicht gekommen, war eine falsche Entscheidung, aber das sind natürlich, wir haben viele falsche Entscheidungen gestern getroffen, nicht nur er, und deshalb verlierst du so ein Spiel. Ne?
Gut, hören wir nochmal den Trainer, Peter Bosch zur Mentalität.
Ich habe gesagt, dass ich nicht der Siegermentalität gesehen habe, wo alles mit anfängt. Wir wollen gute Fußball spielen, aber das ist nur möglich, wenn das Erste, die Siegeswille, wenn das da ist.
Und was meint er damit?
Ja, auch das, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, dass wir das, was uns wirklich dann auch im Dezember, im November, im Oktober stark gemacht hat in den Spielen, dass du natürlich von alle Feldspieler von vorne bis hinten natürlich 90 Minuten Vollgas gibst. Ne? Das geht nicht mehr anders heute. Ne? Und du musst halt,
kann man das in diesen Zeiten dann
tun? Ja, musst du. Du musst halt, das hat er auch gut gemacht, der Trainer, durch die vielen Spiele, die wir alle hatten oder alle, die
international spielen. Europa League hat er auch noch.
Ne? Du musst halt, wir konnten natürlich etwas besser rotieren als in der Champions League mit den Gegnern, die wir hatten. Das muss man korrekterweise sagen. Und das geht auch nicht anders. Und das musst du dann auch verlangen können dann von den Spielern, dass du dann wieder fünfmal auswechseln. Wenn einer nach 70 Minuten nicht mehr kann, dann muss er die Hand heben, dann geht er raus. Du musst dann Gas geben. Ne? Also nur einfach dann irgendwann so sagen, jetzt, wir sind gut und wir werden irgendwann das 2-0 schießen, das reicht, das geht nicht. Ne? Und das hat man gestern gegen die Frankfurter dann gesehen, da müssen wir daraus lernen. Vielleicht, wie manchmal ist ja sowas dann, auch hört jetzt ein bisschen bescheuert an, was ich sage, vielleicht hat uns das Tor gar nicht gut getan, auch auf diese Art und Weise das zu schießen. Das
frühe
Tor,
sagt man manchmal.
Ja, das frühe Tor.
Oder überhaupt das Tor.
Ja, ja, oder also auch die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, so auch, guck mal, wie gut wir das können, das eine tolle Aktion. Dann auf einmal standen sie auf einmal 1-1 und dann haben wir nicht mehr zurück in die Spur gefunden. Das war nicht gut.
Ich weiß, du willst es nicht hören, aber manchmal sind solche Niederlagen eigentlich ganz gut, um zu erkennen wieder, was man investieren muss, nämlich du musst an 100% rein, dass du wieder erfolgreich bist. Manchmal sind solche Niederlagen wirklich gut.
Ja. Hat auch einer seiner Spieler gesagt, Julian Baumgartlinger. Ja.
Ich denke, dass wir eigentlich genau das thematisiert haben, dass man eigentlich einen Schritt mehr machen muss, wenn man da oben steht und wenn man sich da oben vor allem auch halten will. Wir haben gegen Bayern gesehen, dass eine Situation reichen kann, um das Spiel zu verlieren und vor allem auch, was es davor gebraucht hat, um in den Lauf zu kommen. Und deswegen ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, um im neuen Jahr genau einen Schuss vom Bug zu bekommen und zu wissen, jetzt so geht es nicht weiter.
Da haben Stefan und Julian sich abgesprochen, ne?
Das ist ja genau. Darauf, was du eben wir haben gestern hast, telefoniert, ne? In der Halbzeit, sollte das Spiel verloren, dann sag bitte das hat er getan.
Ja. Naja. Aber er ist ja auch Julian ist ja auch so ein bisschen das Beispiel jetzt für uns jetzt in der ganzen Vorrunde mit drei, vier anderen noch, die es wirklich toll machen mit der ganzen Mannschaft, mit dem Trainerteam. Und das Gute ist auch jetzt, so wie die Spieler dann auch gestern nach dem Spiel gesprochen haben, nicht nur in dem Interview, man hat trotzdem ein gutes Gefühl. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil wir zweimal einander verloren haben, ne? Aber nicht nur, dass wir in der Tabelle immer noch gut dastehen, sondern man hat wirklich ein gutes Gefühl, dass sowas uns nicht jetzt aus der Bahn wirft. Ne? Dass wir jetzt das aufarbeiten, ärgern, ganz klar, wir haben uns alle geärgert. Und am Samstag spielen wir gegen Bremen und dann werden wir ein Top-Spiel abliefern,
genau. Bin ich mir ganz sicher. Das habe ich ja gerade in der Pause gesagt. Die nächste Woche ist eine ganz wichtige für euch, natürlich für alle. Aber dann hast du Gladbach gegen Bayern, du hast Leipzig gegen Dortmund. Also von der Ansetzung her kann Leverkusen sehr wohl wieder den schnellen Sprung nach vorne machen.
Und ich glaube, Rudi guckt nicht auf die Spiele und die Tabelle soweit.
Ich habe es immer getan als Spieler. Also ich habe immer geguckt, die anderen, die
du uns gefährlich wurden. Du hast mal gerechnet, das weiß ich doch.
Na, gegen den spielen die, also nächste Woche.
Ja, das machen ja alle, auch wenn es einer dann leugnet. Im Grunde machen wir das ja alle so ein bisschen. Ja, du hast ja recht, wir wollen natürlich vorne dranbleiben. Auch jetzt so mal vor den beiden Niederlagen, als wir dann Tabellenführer waren. Natürlich, das freut uns natürlich, dass wir da vorne stehen. Das haben wir uns auch hart erarbeitet, das ist auch verdient. Aber wir wissen natürlich, dass du auch die Mannschaften, die hinter uns sind, natürlich auch stark sind. Ne? Die Dortmunder spielen heute noch. Die Leipziger haben gestern wieder ein Bombenspiel abgeliefert.
Die Wolfsburger haben gewonnen.
Die Wolfsburger sind stark. Drauf, ne? Also wir sind, natürlich wollen wir vorne dabei bleiben. Aber und das Hauptziel, und das ist ja schon schwer genug. Also das ist auch nicht jetzt, dass wir jetzt uns kleiner machen, als wir sind. Wir wollen wieder in die Champions League. Jetzt ist also immer knapp gescheitert. Und da wollen wir wieder hin. Und das ist im Moment auf einem guten Wege. Aber es ist gefährlich, ne? Weil du einfach Mannschaften hinten dran hast, die absolut Qualität haben und die ihre Leistung bringen.
Rudi, du hast ja genug Geld. Was du damit machst, das sagst du uns gleich. Wir müssen gerade einen Spot machen, wir müssen nämlich Geld verdienen. So, Rudi hat einen Schluck Kaffee genommen und in Ruhe überlegt. Mit den 80 Millionen. Habt ihr gar nichts ausgegeben, ne? Jetzt Transferfenster ist jetzt wieder offen.
Ja, das haben wir ja schon in der Pause oder als dann das Transferfenster zu war, haben wir es ja schon versucht zu erklären. Klar, Simon Rolf ist unser ganzes Scouting-System. Wir haben natürlich die Augen offen, die Ohren und alles. Wir versuchen natürlich uns immer wieder zu verbessern, wenn es möglich ist, aber natürlich auch in diesen schwierigen Zeiten.
Ist der Geldbeutel denn noch locker bei euch?
Nein, auf keinen Fall. Das gilt ja für alle Clubs. Das hat jetzt gar nichts mit dem Geld von Kai Havertz zu tun. Das haben wir schon im Sommer bewiesen, dass wir keinen Blödsinn machen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Das geht nicht. Ja, deswegen haben wir ja auch bewusst diesen Weg genommen. dass Spieler, die vielleicht, die wir schon im letzten Jahr im Winter geholt haben, so ein bisschen kleinen Vorgriff, die vielleicht nicht so zum Einsatz gekommen sind, jetzt ist Kai Havertz gegangen als unser Fixpunkt, Kevin Volland, der jahrelang Topleistung abgeliefert hat bei uns. Gut, da haben wir, glaube ich, schon, dass wir da mit Patrick Schick haben wir da schon eine Top-Lösung gefunden. Der wird seine Tore machen, da bin ich mir ganz sicher. Lucas Alario, der ja auch jetzt dann mehr zum Einsatz gekommen ist. Also das funktioniert schon. Und da, was ich vorhin schon mal gesagt habe, natürlich hätte man sagen können, jetzt haben wir so viel Geld bekommen, wir machen. Aber es macht keinen Sinn, weil wir wussten, Kai Havertz kannst du sowieso nicht ersetzen. Das ist ein Ausnahmespieler, ein Ausnahmetalent. Und wir haben jemanden, ganz so wiederum wie Florian Wirtz, auch wenn es Christoph vorhin so ein bisschen, dass wir den nicht so hoch jubeln sollen. Aber das ist ein Spieler, der, auf den setzen wir natürlich in den nächsten Jahren, dass der bei uns nochmal den nächsten Schritt macht, ähnlich wie bei Kai, obwohl sie wirklich verschieden sind, da hat er ja recht, als Typen. Aber der wird bei uns viele tolle Jahre haben.
Wie glaubst du, ist denn diese Transferphase jetzt? Natürlich ruhiger als sonst wahrscheinlich, ne?
Ja, wie bei allen Clubs. Ne? Also,
nicht nur
bei uns. Die Leipziger haben ja jetzt schon was geholt. Aus Salzburg, überraschenderweise. Ne? Das wird ruhig sein. Ne? Wir haben natürlich auch ein paar Ideen, die wir versuchen umzusetzen, aber das ist dann keine große Lösung. Das wird vielleicht den Kader oder die Mannschaft noch ein bisschen stabiler zu machen, vielleicht mit einem jungen Spieler, der dann Perspektiven hat. Das kann sein, dass wir doch was machen, es kann auch sein, dass wir gar nichts machen.
Welche Position, Rudi? Wo brennt es aus deiner Sicht?
Ja, wenn man nicht mehr vorher wüsste, ne, das ist ja immer, man wüsste jetzt, dass eine Position sich permanent verletzt, aber das weiß ich ja vorher nicht. Also ich glaube schon, das haben wir schon im Sommer gesagt, dass wir jetzt auch wieder für die Rückrunde, wir sind gut aufgestellt mit unserem Kader, einige kommen ja zurück, waren ja einige Verletzte, das gilt ja für andere Clubs auch, das wird uns helfen jetzt in diesen vielen englischen Wochen, wir wollen ja viele englische Wochen haben. Was ist ja auch, wenn wir sagen, wir wollen Titel gewinnen, weil ich ja so ein bisschen... Das heißt ja nicht, dass es jetzt immer nur um die deutsche Meisterschaft geht. Wir wollen da die Champions League erreichen. Aber das haben wir letztes Jahr schon gesagt, wir sind im Pokal, klar. Das ist ja der Titel, das sagen ja alle immer, das ist der Titel, der am einfachsten theoretisch zu gewinnen ist, zumindest ins Endspiel zu kommen. Und in der Europa League, obwohl da viele Top-Clubs dabei sind, da wollen wir natürlich auch ähnlich wie im letzten Jahr, da wollen wir sehr weit kommen, da sind wir sehr, sehr optimistisch, gerade in unserem Kader.
Ja, dann wärst du auch in der Champions League, ne? Wenn du die Europa League gewinnst, bist du ja in der Champions League. Also von daher. Genau. Und Sevilla ist ja nicht dabei diesmal. Ne?
Genau. Ja? Stimmt.
Ja, ja. Aber du hast gerade RB Leipzig angesprochen. Ja. Sicherlich einer eurer größten Konkurrenten. Und über die sprechen wir jetzt. Insbesondere über den Rückhalt ganz hinten, die Nummer 1.
Und das ist Peter Gulaschi. 7-mal insgesamt in dieser Saison hat er zu 0 gespielt, also kein Tor reingelassen. Damit führt er auch momentan das Ranking bei der Weißen Weste an. Übrigens dicht gefolgt von Lukas Radetzky von Bayer Leverkusen. 5 Weiße Westen gehen auf sein Konto. Gestern ging es ja gegen die Stuttgarter für RB Leipzig und da wollen wir uns eine Szene anschauen. Eigentlich hat er die ganze Zeit überhaupt nichts zu tun gehabt, Gulaschi. Allerdings, wenn er dann gebraucht wird, ist er eben auch da. 85. Spielminute. Mit dieser starken Aktion, also das Gegentor verhindert. Und das zeigt eben RB Leipzig, eben was die Torwartposition angeht, richtig stark aufgestellt. Insgesamt gab es im Dezember 16 Weiße Westen. Heißt also 50 Euro pro Weiße Weste. Insgesamt 800 Euro von unserem Partner Schöner Wohnt Polarweiß ins Phrasenschwein. Das Ganze für den guten Zweck. Da bedanken wir uns natürlich für. Und ja, wenn es so weitergeht, können noch ein paar Weiße Westen dazukommen, ne, damit das Phrasenschwein auch schön gefüllt ist am Ende der Saison.
Und die sind verdammt stabil, ne? Leipzig?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht erst seit einigen Spielen, seit einem Monat schon. Die machen sich schon seit Jahren sehr gut. Und trotz des Abgangs, ähnlich wie bei uns, sowohl wir Kai Havertz verloren haben, auch Werner, der ja ein sehr wichtiger Spieler war.
Den Schick hast du ja noch weggekauft, auch noch.
Ja, tut uns auch gut. Ne? Ja. Aber trotzdem, was in Leipzig ja wirklich dann auch top ist, muss man auch gestern im Spiel gut sehen, die haben natürlich nicht nur in der Vorwärtsbewegung dann Top-Qualität, auch hinten die Vierer- oder Dreierkette, egal wie sie dann spielen, das ist schwer da vorbeizukommen. Unwahrscheinlich Geschwindigkeit, alle unwahrscheinlich schnell. Das ist schon schwierig, gegen die zu spielen.
Und trotzdem finde ich sehr gut, dass ihr mit Gulaschi eingestiegen seid, weil ich glaube schon, dass der im Moment auch diesen Unterschied macht, warum Leipzig vielleicht am Ende doch auch den nationalen Titel gewinnen kann. Weil das erinnert mich ein bisschen auch an Neuer,
der in ganz, ganz vielen Spielen zuletzt vor den Titeln der Bayern eben solche Situationen gemeistert hat. Ich erinnere mich, Gulacsi auch gegen Manchester United, wie er kurz vor Schluss das 3-3 findet und damit auch quasi den Einzug der Leipziger ins Achtelfinale gesichert hat. Also der ist eine super Konstante, einer der unterschätzendsten Torhüter in Europa. Es gibt ja so ein paar Statistiken, ich habe eine davon gelesen, die geht von zu erwarteten Toren aus und da führt er auch in Deutschland. Also er verhindert einfach Torchancen mehr als andere, wo normalerweise klingelt es und er verhindert es. Und er ist einer der herausragenden Spieler der Bundesliga und glaube ich, mit den Innenverteidigern der Moment, der vielleicht dazu beitragen könnte, dass es Leipzig am Ende schafft.
Ja, beste Abwehr haben sie im Moment, ne?
Ja, ich glaube, die haben
9 Gegentore.
Ja.
Also ich habe sie in der Champions League mit der Sonne auch begleitet, öftermals. Es ist nicht nur die Offensive, es ist auch die Defensive. Das ist absolutes Prunkstück. In der Spieleröffnung haben sie ungemeine Kreativität, ungemeine Sicherheit, Schnelligkeit und auch defensiv haben sie eine Körperlichkeit. Mhm. Also diese Spieler gerade hinten drin, die verkörpern eigentlich alles, was den modernen Fußball so, ja, was man braucht, was man mitbringen muss. Und das Gerüst, und das ist auch ähnlich in Leverkusen, was habe ich Rudi vor der Sendung gesagt, was mir gut gefällt, da kann auch immer mal wieder ein neuer Spieler reinkommen. Wenn das Gerüst passt, das passt in Leverkusen, das passt bei Bayern München und das passt auch in Leipzig, da können neue Spieler sich besser integrieren. Und dann kann auch mal so ein Abgang wie Timo Werner kompensiert werden. Dann hast du einen Paulsen, der aufblüht, du hast einen Forsberg, der aufblüht, du hast einen Olmo, der aufblüht. Die Spieler, die vielleicht so ein bisschen hinten dran waren, sind jetzt da und Julian gibt ihnen die Chance, Julian gibt ihnen Selbstvertrauen.
Ja, die funktionieren dann auch, die funktionieren auch alle perfekt. In dem Moment.
Auch also in jeder Formation funktioniert.
Die Jungen, die Neuen und auch die Alten. Also Willi Orban hat das auch nochmal bestätigt.
Und wir haben eine gute Stabilität, eine gute Balance mit dem Spiel, mit dem Ball, wie auch gegen den Ball. Und ja, ich glaube, wir können uns freuen auf die nächsten Wochen.
Wir haben auch verteidigen gelernt, Florian, oder?
Total. Und ich glaube, Stuttgarts Trainer Matarazzo hat es ja gestern auch gesagt, dass es womöglich oder wohl die beste Mannschaft war, gegen die sie gespielt haben bisher. Und sie haben auch gegen Bayern gerade 1-3 verloren. Ja. Offensichtlich Leipzig dann trotzdem für ihn stärker gewesen. Und das sagt ja auch viel aus, wie stabil Leipzig ist und wie sie wirklich auch von Jahr zu Jahr besser werden. Jetzt schon wieder, ich glaube, noch einen Punkt besser als vergangene Saison, wo sie Herbstmeister geworden sind. Und es wird nicht zu verhindern sein, dass die über kurz oder lang wirklich dauerhafter Bayern-Konkurrent werden.
Und ist ja auch schön für die. Ich weiß ja, diese Diskussion war ja auch in den letzten Monaten, dass es nicht wieder langweilig wird. Und das ist, hat man im Moment ein ganz gutes Gefühl, dass es nicht so langweilig wird. Obwohl die Bayern natürlich am Ende des Tages dann wahrscheinlich die beste Mannschaft haben. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Alleingang wird wie noch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Weil du einfach mit Leipzig, auch die Dortmunder, ja, also trotz, auch wenn es jetzt ein paar Wochen nicht so gut lief, immer die Qualität nochmal vorne rein zu rutschen. Wir versuchen einigermaßen dran zu bleiben. Also es ist enger geworden. Das Gefühl hatten wir auch schon in den letzten, auch bei dem Spiel gegen die Bayern, als wir letzte Woche verloren haben. Mhm. Wir sind ja noch die Leidtragenden dieser Serie der Bayern, als die alles aus dem Weg geräumt haben. Wir haben das Pokalfinale 4-2 verloren und ein paar Wochen vorher auch zu Hause gegen die Bayern 4-2. Obwohl der Unterschied viel größer war als das 4-2. Ne? Die waren dann schon überragend. Und das Gefühl hast du jetzt in vielen Spielen nicht mehr gegen die Bayern. Da immer noch ein Tick besser, aber nicht mehr in diesem Maße, was ja auch nicht schön war für die
Bayern. Ist doch schön, macht doch Mut, ne?
Das finde ich auch.
Ja, genau. Muss man an der Stelle doch sagen. So, wir haben schon über Peter Bosz geredet, über Christian Groß. Julian Nagelsmann fehlt noch in der Aufzählung der Vereine, um die wir uns gerade kümmern. Und Sandro, du willst ja Trainer werden. Du übersetzt mir oder uns das mal bitte, was Julian Nagelsmann gestern gesagt hat.
Wir haben 10-12 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Da hat Stuttgart es gut gemacht, haben so ein bisschen asymmetrisch aufgebaut. Wir haben nicht so viel Zugriff gekriegt. Dann haben wir es ein bisschen angepasst. Dann, finde ich, waren wir gut im Spiel. Wir haben Angel dann irgendwann ein bisschen, also grundsätzlich war es die Grundidee, aber wir haben ihn irgendwann mit der ersten Halbzeit ein bisschen breiter gestellt. Es ging hauptsächlich darum, Castro ein bisschen besser zu kontrollieren. Der hatte am Anfang zu viel Freiräume. Das haben wir dann besser hingekriegt. Und ja, Dudu Aydara hat in der ersten Halbzeit viel luftleeren Raum nur verteidigen können. Da haben wir ein bisschen was angepasst. Dann hat Stuttgart auch nochmal umgestellt in der zweiten Halbzeit. Dann war das wieder hinfällig. Aber insgesamt, wie gesagt, haben die Jungs das echt gut gemacht und auch verdient gewonnen.
Also grundsätzlich muss man
dazu sagen,
gestern, wenn man das Spiel sich angeschaut hat, da waren schon asymmetrischer Aufbau und alles, hat man alles gesehen. Man muss auch dazu sagen, Matarazzo hat bei Julian auch mitgelernt. Das war sein Co-Trainer in Hoffenheim. Das heißt, die beiden haben sich da gestern taktisch bekriegt. Ja, das war schön anzusehen. Asymmetrischer Aufbau heißt einfach, im Spielaufbau von Stuttgart war der Rechtsverteidiger oftmals nicht zu greifen. Die Mittelfeldspieler haben sich immer wieder bewusst hinter die gegnerische Achterkette, hinter Sabitzer, hinter Forsberg fallen lassen. Also es war nicht einfach, auch für Haidara Zugriff zu bekommen. Die haben sich da schon gegenseitig ausgespielt, auch taktisch. Aber grundsätzlich hat das ja auch richtig gesagt. Die ersten Minuten war Stuttgart da, war präsent, aber nach der Halbzeit war das ein ganz, ganz eindeutiges Spiel für Leipzig. Hätte 3-4 Tore machen müssen. Das ist auch, was Julian immer noch ein bisschen, dieser Entwicklungsschritt, diese Kaltschnäuzigkeit, was ihm fehlt in Leipzig, das müssen sie noch machen. Dann sind sie wirklich auf Augenhöhe mit Bayern, weil was sie da gemacht haben die letzten Wochen und Monate, war hervorragend.
Also ich habe das so verstanden, dass die Zuordnung nicht gestimmt hat. Ist das richtig? Um das mal jetzt, einfach zu sagen.
Jetzt sagen wir ehrlich, also wenn er das damals zu uns gesagt hätte, wir hätten es nicht verstanden.
Hundertprozentig
nicht. Wir wären überfordert gewesen, ganz ehrlich.
Wichtig ist ja, dass die Spieler...
Das andere, ich glaube nicht, dass ihr überfordert gewesen seid. Entschuldigung, Muni, wenn ich unterbreche. Aber das ist einfach, die Generation ist anders.
Ist anders.
Da kann man sich jetzt hier unterhalten. Aber es ist so, wie es ist. Da muss man sich darauf einstellen. Da muss man auch darauf eingehen. Die Trainergeneration ist anders. Und jeder muss für sich seinen Weg finden. Und wenn er das so bespricht und denke, wenn Sabitzer das jetzt nicht versteht oder ein Haidara nicht versteht, dann werden sie mit einem Übersetzer, guter Österreicher, braucht zum Glück keinen Übersetzer, aber dann werden sie auch nachfragen.
Das heißt, ja, das wollte ich genau sagen. Also,
ich meine es auch nicht negativ. Ne?
Nee, wichtig ist ja, dass die Spieler es verstehen und dass die Spieler auch merken, dass das Erfolg bringt, was mir der Trainer sagt. Wenn der nämlich sagt, hey, geh da und dahin oder wir ändern was, dass der dann auch merkt, das hat Sinn und Verstand. Und Julian ist ja nun mal wirklich ein absoluter Taktik-Fuchs-Experte und der macht es mit so einer Leidenschaft auch und mit so einem Fachwissen. Und was er da jetzt aufgebaut hat in Leipzig, da sieht man, dass die Spieler tatsächlich das verinnerlicht haben. Und was ich noch sagen wollte, was man bei Leipzig merkt, das ist ein anderes Selbstverständnis als letztes Jahr noch. Also die treten auch in den Interviews ein bisschen anders auf, wie sie in München agiert haben bei dem Auswärtsspiel
der Bayern. Aber das haben sie immer schon ganz gut gemacht, fand
ich. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass da noch mal was passiert
ist. Warum machen sie das? Weil sie da einen Chef haben, der vorangeht. Der sagt, wir gewinnen da, wir gewinnen da. Ich bin sauer, wenn wir da verlieren. Und das ist, das ist dein Fachgebiet, Führungskräfte. Und da, ich glaube, diese Führungskraft in Leipzig geht voran, zeigt das, was es eigentlich mit Selbstbewusstsein, was du mit der Mentalität erreichen kannst. Die Qualität ist nicht so hoch wie Bayern München von den Einzelspielern vielleicht. Mhm. Ähnlich wie in Leverkusen, denke ich. Das ist auf Augenhöhe. Aber was er macht, er geht vor und die Spieler können folgen.
Gut, wenn man jetzt Julian Nagelsmann sieht.
Ja, du bist Anführer.
Und dann Christian Groß.
Ja, du bist Anführer.
Das ist eine andere Generation erstmal, haben wir schon gesagt. Das ist doppelt so
alt. Ist auch unfair, immer zu vergleichen.
Ja.
Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Also.
Aber ja. Auf die Unterschiede
was jetzt. Was gefällt dir besser?
Da gibt es kein besser und kein schlechter, würde ich sagen. Also jeder entwickelt seinen Stil und das ist ja das Entscheidende, dass du als Trainer, als Sportdirektor, als Sportvorstand, dass du deinen Stil entwickelst, der zu dir passt als Persönlichkeit. Und bei Julian passt das zu 100%. Ihm nimmt man alles ab. Und er ist ein bisschen strange, schräg manchmal, auch im Auftreten, in dem, was er sagt. Aber es passt zu ihm. Und er ist mit voller Leidenschaft da. Und Groß ist wieder ein ganz anderer, der ein bisschen mehr mit Persönlichkeit, mit so einer Distanz, mit Respekt, mit Verantwortlichkeit umgeht. Also da muss jeder seinen Weg finden. Und das ist ja das Entscheidende im Leben überhaupt, dass du das findest, was zu dir passt. Und ich glaube, Julian ist auf einem guten Weg dabei.
Klar, jeder Trainer hat ja so seine eigene Art, den drückt er schon Menschen auf, aber er muss natürlich trotzdem auch mal Ralf Rangnick, der ist ja auch jetzt so mal die ältere Trainergeneration, aber immer mit neuen Ideen, innovativen Ideen. Der hat das ja auch schon in dem Jahr, als er es gemacht hat, die haben den tollen Fußball super gezeigt. Super. Das Wichtige ist schon, ist natürlich auch dann die Qualität der Spieler, die du dann holst, die du ausbildest, dass du dann auch ein gutes Händchen hast, das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja. Die Trainer, klar, ein guter Trainer ist wichtig, aber du brauchst auch ein paar gescheite Spieler.
Ne? Ja, genau. Richtig, ne? Und das ist das beste Beispiel. Nehmen wir Jupp Heynckes. Er war bei Schalke, er war bei Gladbach. Es lief nicht sportlich. Dann geht er zu Bayern München und gewinnt das Triple. Also hängt das sehr wohl an der Qualität oder zusammen mit der Qualität, die ich dann im Kader auch habe. Peter Bosch in Dortmund. Gut angefangen, hinten raus. Ich will nicht sagen gescheitert, weil ich mag das Wort nicht, aber entlassen worden. Und jetzt bei Leverkusen begeistert er uns alle. Also es hängt schon mit der Qualität zusammen,
da würde ich dir gerne widersprechen.
Mit der ich arbeite.
Da würde ich dir gerne widersprechen. Ich glaube,
dann stelle ich direkt die Gegenfrage. Warum war Jupp Heynckes auf Schalke nicht erfolgreich?
Ich sage dir, warum er in Bayern erfolgreich war. Weil er sich natürlich...
Ja, das weiß ich auch. Warum er erfolgreich war, weiß ich auch.
Nein,
meine Frage ist, warum war er auf Schalke nicht erfolgreich?
Nee, was ich grundlegend sagen will, ist, dass sich Trainer eben auch entwickeln. Und ich habe Jupp Heynckes nach
dem... Ja, aber Jupp Heynckes war damals ja schon Ende der 60er, Anfang der
60er. Er war auch in Leverkusen übrigens, ne?
Ja, er war in
Leverkusen. Auch top bei uns.
Und zwei Jahre bei uns.
Aber er war bei Schalke und das war eine kurze Zeit. Und er war in Gladbach, zurück in seine Heimat. Und es war eine kurze, erfolglose Zeit. Danach geht er wieder zu Bayern München. Das ist meine Frage, warum war er bei Schalke nicht erfolgreich?
Ja, aber grundsätzlich, weil wir das Gleichnis mit Peter Bosch auch haben. Auch ein Peter Bosch hat sich entwickelt gegenüber der Dortmunder Zeit, muss man absolut sagen. Also den Fußball, den er jetzt spielen lässt, das ist auch bei ihm ein weiterer Schritt. Und Jupp Heynckes hat sich natürlich weiterentwickelt. Der Der hat nach diesem Jahr 2012, wo Bayern alles verloren hat, hat er selbst in einem kurzen Sommer sich nochmal weiterentwickelt. Er ist zurückgekommen und war komplett anderer Trainer fast schon und hat dann ein Jahr später das Triple für die Bayern geholt. Also ich glaube schon, dass das mit einer Entwicklung eines Trainers zusammenhängt. Und Bosch hat es selbst gesagt, dass er ein Trainer ist, der sich weiterentwickelt.
Ja, da muss ich aber widersprechen, weil ich hatte Jupp Heynckes als Trainer Ende der 80er Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Denn gefolgt zu Bayern München. Und ich muss sagen, da war er ein anderer Trainer, weil sehr verbissen war.
Ja, hat sich verändert.
Ja. In sich. Dann ist er nach Spanien. Sagen. Dann hat er sich entwickelt. Er ist ein bisschen lockerer, freier geworden. Er war erfolgreich. Das hebt dich natürlich dann auch nochmal hoch. Meine Frage war ja, weil dann war er in seiner Entwicklungsphase auf einem fast Ende des Stands, also sprich vom Alter her, dann ist er ja zu Schalke 04 gegangen. Und danach Borussia Mönchengladbach und dann zurück zu Bayern München. Warum war auf Schalke nicht erfolgreich?
Ja gut, das liegt jetzt sehr, sehr lange zurück. Nee,
ist ja ganz einfach, weil die Qualität nicht da war. Ja, ja, und die Qualität hatte er bei Bayern München und er wusste, mit ihnen umzugehen.
Das ist wichtig. Also reicht ja nicht nur Qualität. Jetzt, wir wollen die Trainer jetzt nicht ganz klein reden. Nee. Auch da, jetzt bei uns der Peter Bosch oder auch Nagelsmann, die machen das schon gut. Du musst die Spieler mit deinem System, aber auch die Spieler mitnehmen. Die müssen an dich glauben. Du musst denen, was du denen erzählst, müssen die glauben. Und du musst auch die Spieler mitnehmen, die nicht immer spielen. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und bei Jupp Heynckes, den wir 2 Jahre hatten, auch mein Trainer war der Otto Rehagel, der hat mich auch immer super mitgenommen. Erinnere dich an der Zeit, als er das Triple gewonnen hat. Das ganz große Geheimnis bei vielen tollen Spielen, du musst natürlich dem Ribéry und dem Robben erklären, dass die rennen müssen. Ne? Nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Und das hat der Jupp, der konnte die Spieler, die konnte der super mitnehmen. Ne? Das hat er bei uns in Leverkusen geschafft und dann auch bei den Bayern. Das ist schon wichtig, bei allen taktischen Zwängen, die es ja heute gibt. Du musst die Spieler mitnehmen, das ist ganz wichtig.
Und da spielt ja normalerweise auch eine Erfahrung eine gewisse Rolle, die Jupp Heynckes dann sammeln konnte. Bei Julian Nagelsmann ist es ja auch beeindruckend, dass er mit Anfang, Mitte 30 ja trotzdem offensichtlich weiß, was er wann zu tun hat. Ich erinnere mich an diese Gipfelrede, die er mal gehalten hat, als er öffentlich gesagt hat, wenn wir hier wirklich an den Gipfel wollen und ganz oben dauerhaft mitspielen wollen, Titel holen wollen, dann ist das hier alles zu wenig. Dann ist das unter der Woche im Training zu wenig, dann ist das am Wochenende zu wenig. Und das ist ja auch eine Rede, wenn die auf die falsche Mannschaft trifft oder nicht so richtig passt, dann kann man da eine Mannschaft möglicherweise auch verlieren oder geht zumindest ein gewisses Risiko. Es hat aber offensichtlich dazu geführt, dass sie besser geworden sind.
Also dann schauen wir noch mal kurz aufs Spiel, Sandro. 5. Pflichtspielsieg für RB in Folge. Ein Tor gab es nur. Oh. Da sehen wir es.
Also. Ja, man sieht wieder gute Achterbewegungen, überladenes Mittelfeld extremst Leipzig. Olmo hat erst den Pass in die Mitte gespielt und ist dann, geht nach. Und das ist, wenn man jetzt schaut, diese Strafraumbesetzung ist ganz, ganz extrem wichtig heutzutage. Dass du viele Männer im Strafraum hast, dass ein abgefälschter Ball wie hier oder nicht immer der erste saubere Ball vielleicht, der reingeht, dass dann der zweite Ball, der da vielleicht gar nicht so unbedingt hin soll durch die verschiedensten Laufwege, dass dann jemand da ist. Und das ist Strafraumbesetzung, das sieht man übrigens auch extremst gut bei Atalanta Bergamo. Der Trainer, glaube ich, liebt Strafraumbesetzung. Genau. Das ist sein größtes Hobby. Die sind teilweise zu 6, zu 7 im Strafraum. Und deswegen fallen so viele Tore. Und dann kannst du vielleicht auch die eine oder andere Qualität ausblenden. Und du siehst es hier. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen zu viel rede. Aber du siehst hier,
VfB schon,
ist muss. Mit 3, 4 Männern hinten. Ist eigentlich ordentlich.
Genau.
Aber wir haben keine Chance, weil Leipzig noch mehr sind. Das ist immer wieder schön zu sehen. Und das, ich hatte Julian in Hoffenheim. Das ist ein großes Thema bei ihm, die Strafraumbesetzung. Man sieht, jeder, der den Ball spielt, um den Strafraum ist, geht eigentlich in den Strafraum rein. Sabitzer, Forsberg, Haidara, Paulsen zieht gut weg am ersten Pfosten. Olmo ist ganz frei am zweiten Pfosten. Ja, und nochmal zu, das möchte ich nur kurz sagen, zu Jupp Heynckes. Ich habe ihn leider nur 6 Monate erleben dürfen. Ja. Absoluter Menschenfänger. Redet mit jedem, Rudi hat es gesagt, der hat einfach auch eine gewisse Autorität. Und das, glaube ich, natürlich ein Erfahrungsschatz, aber ich glaube, so gewisse Sachen kannst du nicht lernen. Und das ist auch eine Erklärung, warum Julian Nagelsmann, der jetzt nicht diese 30, 40-jährige Erfahrung hat, schon kann. Er kann es. Er kann es einfach. Du hast es teilweise oder du hast es nicht. Natürlich kann man Entwicklungsschritte machen, muss man auch, aber gewisse Sachen hast du oder du hast sie nicht.
Ja, das passt ganz gut. Ralf Rangnick hat auch in meinem Podcast Leader Talk das Geheimnis eines erfolgreichen Trainers und er hat 2 Worte genannt, Liebe und Konsequenz. Und da liegt eigentlich alles drin. Autorität, aber auch dieses Gefühl, Empathie auf die Spieler einzugehen. Das brauchst du in der Erziehung wie in der Führung einer Mannschaft oder einer Abteilung.
Liebe und Konsequenz.
Ja.
Das verarbeiten wir jetzt mal ganz in Ruhe, würde ich sagen. Stuttgart gewinnt übrigens wieder nicht zu Hause. Bisher kein Heimsieg, aber viel mehr Trouble hat natürlich diese Schlammschlacht gemacht zwischen Thomas Hitzesberger und Klaus Vogt. Darüber müssen wir gleich ganz ausführlich noch einmal reden. Nochmal die Chance, 200.000 Euro zu gewinnen und die Gutscheine aus dem Sport1 Startshop. Bis gleich. So, wieder zurück beim Check 24 Doppelpass hier am 3. Januar 2021. Wir machen weiter mit dem VfB Stuttgart. Da gab es ja fette Schlagzeilen in der letzten Woche. Ein bizarrer Machtkampf zwischen Thomas Hitzlsperger und dem Präsidenten Klaus Vogt. Thomas Hitzlsperger möchte ihn nämlich aus dem Amt drängen. Also ist die erste Zerreißprobe oder vielleicht die größte der Vereinsgeschichte. Sportlich läuft es eigentlich ganz gut, auch wenn es gestern eine Niederlage gab.
Immer noch kein Heimsieg für die Stuttgarter, aber das ist kein Drama. Das eigentliche Drama spielt sich neben dem Platz ab. Auch wenn beide die Form warten und sich im Anschluss an ein Gespräch noch einmal begrüßten, hinter den Kulissen bekriegen sich die zwei wichtigen Entscheidungsträger beim VfB. Momentaufnahmen einer Zusammenarbeit, in der es längst keinerlei Wohlwollen mehr gibt. Das Verhältnis eindeutig zerrüttet. Auslöser ist offenbar die Jahre zurückliegende Affäre um die Weitergabe von Mitgliederdaten, die Präsident Klaus Vogt lückenlos aufklären will und Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger anscheinend nicht. Wer genau hinschaute, konnte schon beim rauschhaften 5:1 in Dortmund erkennen, dass der Vorstandsvorsitzende den Vereinspräsidenten ignorierte. Dass der stets so freundliche Herr Hitzlsperger danach einen zwar verbalen, aber doch brutalen Frontalangriff startete, wirkte ausgesprochen verstörend. Als profilierungssüchtig und unfähig wurde Vogt von Hitzlsperger in einem offenen Brief dargestellt. Der ebenfalls beliebte Präsident konterte mit dem Vorwurf der Lüge. Und damit ist klar, künftig wird nur noch für einen der beiden Platz sein beim Traditionsklub VfB Stuttgart. Entweder für den alten, aber dann erheblich beschädigten Präsidenten oder für einen neuen, dessen Machtübernahme immer die Anmutung eines Staatsstreichs haben würde. So oder so, in dieser Schlammschlacht wird es keinen Gewinner geben.
Florian, du kennst dich auch gut aus beim VfB.
Ja,
bring mal Licht ins Dunkel.
Beispiellos, was da passiert tatsächlich, dass da Hitzlsperger mit einem offenen Brief nach draußen gegangen ist und dann der Präsident geantwortet hat in jeweils 4 Seiten. Man hat da oft Begriffe oder Attribute wie Anstand, Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit in beiden Briefen tatsächlich festgestellt. Und am Ende muss man ja sagen, mindestens einer von beiden legt das nicht an den Tag tatsächlich.
Wer ist das aus deiner Sicht?
Das ist schwer bis gar nicht Stand jetzt zu beantworten, weil natürlich diese Datenschutzaffäre noch nicht wirklich aufgeklärt ist. Es scheint ja so.
Geht es nur darum?
Ich glaube, das ist der wichtigste und entscheidende Punkt in dieser Thematik. Also es geht im Prinzip darum, dass zwischen 2016 und 2018 offensichtlich möglicherweise Daten an eine Agentur gegangen sind, die dann die vor der Mitgliederversammlung Einfluss genommen haben auf die Mitglieder mit diesen Daten. Und der Klaus Vogt möchte jetzt, und das hat er auch angekündigt, diese Affäre lückenlos aufklären und hat sich das auf die Fahnen geschrieben und tatsächlich mit einer externen Firma, die er beauftragt hat, die jetzt ungefähr 400.000 Euro angeblich aufgebraucht hat oder gekostet hat. Und tatsächlich möchte Thomas Hitzlsperger offensichtlich diese Untersuchung zu einem Ende bringen. Und die Frage ist halt einfach, hängt da möglicherweise ein Kreis mit drin, mit dem Hitzlsperger ganz gut kann. Also Leute, die ihm auch geholfen haben, in diese Position zu kommen. Alte VfBler tatsächlich, da ist auf jeden Fall ein Riesenriss, wie sie auch in den Briefen zugegeben haben, in der Führung beim VfB Stuttgart. Und man kann froh sein, dass die sportlich noch ganz passabel dastehen. Aber auch da ist es ganz dünnes Eis. Sie haben noch kein Heimspiel gewonnen. Sie haben jetzt 2 Niederlagen in Folge und das kann sich auch ganz schnell drehen.
Wir nehmen nochmal einen Insider dazu, erweitern die Runde und begrüßen Oliver Truss. Olli, frohes neues Jahr.
Hallo nach München. Hallo.
Kannst du uns helfen bei der Aufklärung dieser, ja, wie soll ich es beschreiben, Farce?
Naja, was bestimmte Begriffe, die eben schon vielen wie untragbar oder Image beschädigt, das ist einfach ein Fakt. Denn was Thomas Hitzlsperger da getan hat mit diesem Brief, der in einer ungewöhnlichen Schärfe formuliert war, ist wirklich beispiellos. Und man fragt sich, ob er danach noch tragbar ist. Und man fragt sich, ob er das, was er vorhat, darf. Sprich, die AG über den EV zu stellen und die Kontrolle, wenn er beide Ämter ausübt, die Kontrolle im Grunde abzugeben, die der EV hat. Und das ist dann auch nochmal eine Frage, was die Lizenzgeschichte angeht, weil eben der EV die Kontrolle über diesen, über den Verein behalten muss, ein Mehrteilsanteilseigner sein. Und dann ist halt die Frage, welche Unternehmenskultur will der VfB Stuttgart da üben in der nächsten Zeit. Das war ja immer ein gewisses Problem in Stuttgart, dass da innerhalb des Vereins mit harten Bandagen operiert wurde, die ja einfach den Ruf des Vereins auch beschädigt haben.
Rudi, kannst du dir einen Reim auf diese Geschichte machen? Ich meine, Thomas ist Vorstandsvorsitzender.
Ja, ja. Also ich habe die Seite wissen jetzt. Ich weiß es ja auch nur aus den Medien. Was will ich jetzt überraschend, witzig Gründe geben. Ich glaube auch, dass das, bevor Itzelsberger jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es tatsächlich auch mal ein Gespräch gab zwischen den beiden. So stelle ich mir das vor.
Also gestern soll es uns gegeben
haben. Ja, aber danach. Aber ich glaube, genau. Bevor du so an die Öffentlichkeit gehst, hast du ja wahrscheinlich schon mal die Problematiken angesprochen intern. Anders kann es ja nicht sein. Ne? Du musstest ja versuchen, erstmal intern zu klären. Da gab es wahrscheinlich dann verschiedene Meinungen,
Auffassung, ja.
Auffassungen zu. Und dann hat man diesen Weg gewählt. Überraschend. Dann klar, auch muss man dann wissen, das ist immer so im Leben, wenn du dann jemand attackierst, musst du natürlich auch das Echo ertragen. Ne? Ich kenne das, das ist nicht immer ganz so einfach. Dann gibt es Menschen, die wehren sich dann auch, wie jetzt der Präsident. Und am Ende, klar, richtige Gewinner wird es in der Sache nicht geben.
Ne? Was sind denn die Beweggründe von Thomas Itzelsberger?
Ja, das ist die gute Frage. Man hat hier in Stuttgart den Eindruck, dass, also ich meine, er hat ja erstens mal einen Vorgesetzten öffentlich bloßgestellt. Das war ja, waren ja Formulierungen und Vorwürfe drin, die schon fast rufschädigend waren, muss man sagen. Und die meisten und viele davon, die substanziellen auf jeden Fall, hat Klaus Vogt ja entkräftet. Also zum Beispiel um die Kosten für diese externe Untersuchung anging. Insgesamt hat man den Eindruck, dass in Stuttgart einfach versucht wird, jemanden, der vielleicht unbequeme Fragen stellt, das heißt seine Kontrollfunktion ausübt, dass man den loswerden will. Und vielleicht hat man sich von diesem Brief, der wie gesagt sehr harsch formuliert war, erhofft, dass der Präsident aufgibt und nicht mehr antritt. Und das ist im Grunde nicht erreicht worden. Und wenn man jetzt eben sieht, wie die Fans und die Leute überhaupt um diesen Verein herum reagieren, dann muss man sagen, dass die meisten geschockt sind darüber, dass so eine Sache so in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und wie gesagt, dieser erste Schuss, der ging ja von Thomas Itzelsberger aus. Und der hat sich ja überlegt, was er damit macht. Ich meine, das ist ein Mann, der seit Jahren in diesem Geschäft irgendwie ein bisschen unterwegs ist, vorher als Spieler, jetzt seit kurzer Zeit auch als Funktionär. Und der hat Berater um sich und man hört, dass es sehr erfahrene Berater sind. Und dann fragt man sich, was wollte man mit einer solchen Geschichte auslösen und tun? Und ich finde, dass man also erstens das externe Image des Vereins massiv beschädigt hat und dass man auch das Innenleben des Vereins beschädigt hat. Und man fragt sich im Augenblick, wie das Ganze überhaupt weitergehen kann. Abgesehen davon, dass noch zu klären ist, ob Thomas Itzelsberger als Vorstandsvorsitzender überhaupt Präsident werden kann oder welche Konstrukte da gefunden werden können, um nicht die Lizenz zu gefährden.
Es war einfach so,
wenn ich das noch anfügen darf, dass dort seit Monaten Unfrieden herrscht im Verein, weil im Aufsichtsrat Rainer Adrian, der ehemalige Trainer zum Beispiel, danach fragt, warum der Etat der Lizenzspieler um mehrere Millionen überzogen ist und dass man das korrigieren solle, dass der Präsident diese Datenaffäre eben an eine externe Agentur gibt, um das Geschmäckle zu vermeiden. Und beide bekommen den Eindruck vermittelt, sie nerven, nur weil sie ihre, ich sage jetzt mal, ganz normale Kontrollfunktion ausüben.
Das wäre also so, als wenn unsere Bundeskanzlerin auch noch Bundespräsident werden wollte,
ja,
oder? Also, ist das so?
Oliver, kannst du vergleichen?
Nee. Ja, also Oliver hat es ja wirklich auch schon sehr prägnant auf den Punkt gebracht, dass es ja nicht zu glauben ist, dass sowas auf so einem professionellen Niveau passiert. Ich meine, am Ende sind es zwei Männer, die sich nicht verstehen, die nicht miteinander arbeiten wollen und das nun auf Kosten des Vereins irgendwie austragen. Also im Sandkasten schmeißen sie mit Bauklötzchen den anderen an den Kopf und Hitzlsperger hat jetzt diese Form gewählt, statt, ich meine, wir haben es eben thematisiert, man muss sich da erstmal vorher doch zusammensetzen, denkt man. Und ich bin immer wieder erstaunt, auf so einem Niveau, wie wenig dann doch kommuniziert, geredet wird, das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, dass da so aneinander vorbeigeredet wird, dass es da kein offenes Gespräch gibt im Sinne des Vereins, im Sinne der Fans. Und das Gespräch, was gestern danach stattgefunden hat, das hätte schon lange, lange vorher stattfinden müssen. Und ich sehe es auch so wie Oliver, Thomas Hitzlsperger war da sehr schlecht beraten, erstmal diesen Weg zu gehen.
Okay, Laura, du weißt mehr von dem Gespräch gestern?
Ja, inhaltlich jetzt nicht unbedingt, aber Thomas Hitzlsperger hat sich zumindest zu Wort gemeldet nach diesem Gespräch. Via Twitter hat er nämlich Folgendes geschrieben: Waren nicht die besten Tage, die hinter uns liegen, aber das heutige Gespräch mit Klaus Vogt stimmt mich zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben im Sinne des VfB lösen. Hört sich ja zumindest ein bisschen positiv an.
Oder ist es Zurückrudern, Sandro? Hm?
Ja, da bin ich echt weit weg von dem Thema. Zum Glück, muss ich auch sagen. Ich bin zwar jetzt nicht die ältere Generation, aber ich finde, über Twitter oder wo man das jetzt heutzutage macht, das wäre jetzt wie früher, wenn man sich jetzt Briefe schreibt. Wieso setzt man sie nicht an einen Tisch und klärt das? Ich glaube, Mislintat hat es gestern in der Halbzeit gesagt, die haben sich wie Männer an den Tisch gesetzt. Ja, das hätte man jetzt auch schon vor den ganzen Briefen hin und her machen können. Muss man jetzt dann bei Twitter wieder irgendwas schreiben? Da kenne ich mich nicht aus, das ist auch nicht meine Welt und zum Glück verstehe ich es auch nicht. Ich bin dankbar, dass ich es nicht verstehe.
Es ist halt einfach dünn. Also diese Tweets von beiden sind halt einfach so Statements nach dem Motto, wir haben gesprochen und ja, konstruktiv, positiv, wie auch immer.
Jetzt lasst uns erstmal wieder in Ruhe, oder was?
Ja. Möglicherweise, aber das Problem besteht ja nach wie vor. Also der Oliver weiß das besser, der Vereinsbeirat muss ja jetzt entscheiden, wer dann tatsächlich zur Wahl zugelassen wird. Klaus Vogt tritt an, stand jetzt, Thomas Hitzlsperger tritt an, zwei weitere Kandidaten gibt es. Der Vereinsbeirat kann zwei Kandidaten zulassen, er kann auch nur einen zulassen. Kann auch keinen zulassen. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Aber da gab es jetzt noch keinen Hinweis aus diesem Gespräch. Ja, also im Prinzip stand jetzt immer noch dieser Zweikampf zwischen Hitzlsperger und Klaus Vogt.
Ja, die anderen beiden werden gar nicht erwähnt. Das kann ja nicht auf Kosten des Vereins sein. Also das verstehe ich jetzt auch in keinster Weise. Und man darf hier eins nicht vergessen. Stuttgart hat die letzten zwei Spiele verloren. Gestern haben sie verloren. Das beschäftigt die Spieler ja auch. Und nicht, dass sie in so einen Strudel reinkommen, wo sie am 25. Spieltag sagen, oh, wir haben da einen Riesenfass aufgemacht, es wurde diskutiert, es wurde geredet über den VfB Stuttgart und seitdem gewinnt der Verein kein Spiel mehr. Das wird ja dann zurückfallen. Also Hitzlsperger war mit Sicherheit nicht gut beraten in diesem Fall. Es wäre nie der richtige Zeitpunkt gewesen, so etwas zu machen, aber definitiv nicht in der Öffentlichkeit. Die darfst du nicht mit ins Boot nehmen, wenn es um so eine Auseinandersetzung geht.
Ich bin unabhängig von den zwei verlorenen Spielen. Normalerweise Matarazzo ein Jahr im Amt, jetzt aktuell. Man könnte wunderbar über diesen jungen Trainer sprechen. Wir könnten über die jungen Wilden des VfB reden. Und was tun wir? Was tut die Öffentlichkeit? Wir beschäftigen uns mit einer Schlammschlacht, die gerade auf so einer Ebene stattfindet. Das tut keinem gut. Also,
und die nicht von uns ausgelöst wurde, das wollte ich mal sagen.
Ja, natürlich.
Nicht, dass wir wieder schuld sind, die Medien und so weiter.
Ich überhaupt gar nicht damit sagen, nur selbstverschuldetes Eigentor.
Ja. Oliver Witte nun Präsident, die einfachste Frage.
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, was das Gespräch gestern angeht, habe ich gehört, dass die Initiative von Thomas Hitzlsperger ausging. Und ich denke mal, dass er gemerkt hat, was er da ausgelöst hat. Diese Entrüstung, was eben die Formulierung und die Vorwürfe anging. Und jetzt muss eben der Vereinsbeirat diese zwei Kandidaten ausgucken. Und was auch noch in dem Zusammenhang eben bedenkenswert ist, ist die Tatsache, welche Voraussetzungen müssen die Kandidaten mitbringen. Und Thomas Hitzlsperger erfüllt eben nicht alle Voraussetzungen, die eigentlich in der Vereinssatzung gefordert werden. Denn da steht drin, dass eben 10 Jahre Erfahrung in höchsten Managementpositionen verlangt wird und es nicht reicht, dass man im Spitzensport eben ja, in der Nationalmannschaft gespielt hat oder ähnliche Dinge. Also das ist noch eine heikle Frage, wer jetzt vom Vereinsbeirat da nominiert wird.
Aber damit hast du die Frage ja beantwortet, ne? Er kann es ja dann nicht werden. Habe ich es richtig verstanden? Haben wir das richtig verstanden?
Der Vereinsbeirat. Also
bitte?
Ich bin ja nicht der Vereinsbeirat. Also
ja, aber wenn du sagst, er erfüllt die Bedingungen nicht, die da in den Satzungen stehen.
Gut, Das ist ja immer vielleicht auch teilweise eine Auslegungssache, keine Ahnung, was da für Konstrukte gefunden werden oder was man da noch an irgendwelchen Praktika herankarrt. Auf jeden Fall ist die ganze Situation sehr verworren und ich, ja, wie gesagt, frage mich halt, ob Thomas Hitzlsperger tragbar ist. Ich meine, der will jetzt Präsident werden, Vertreter von 80.000 Leuten und hat ein Beispiel geliefert dafür, wie man mit Kollegen, mit anderen Vereinsmitgliedern eigentlich nicht umgeht. Abgesehen von der Frage, wie man in Unternehmen miteinander umgeht. Und das in einem Verein, der praktisch Tür an Tür mit seinem Anteilseigner Mercedes existiert. Und man fragt sich, was würde in Unternehmen wie Mercedes passieren, wenn da ein hochrangiger Manager seinen Vorgesetzten in einer derartigen Weise öffentlich bloßstellt.
Oliver, vielen Dank für deine Einschätzung. Grüße nach Stuttgart.
Gerne.
Ja. So, wir reden gleich natürlich noch über deine Zukunft. Deine auch, ne? Du hast noch Vertrag, wie lange?
22.
Ja, bin gespannt, was du danach alles noch so anstrebst, ne? Und dann haben wir natürlich noch Darts. Heute das große Finale übrigens der WM. Ja. Max Hopp wird gleich hier sein. Vorher meldet sich aber wie immer Jochen Stutzki. Pur Landstamm kommt nach und sein Gast ist heute Olaf Thon. Wieder zurück beim Check 24. Doppelpass heute Abend. Das große Finale. Hier im Studio fliegen die Pfeile nicht. Laura, bei dir vielleicht und Max? Hä?
Ich glaube, er hat keine mitgebracht. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich freue mich aber sehr, dass Max Hopp bei uns ist. Einer unserer Dartspieler sozusagen bei dieser Weltmeisterschaft unterwegs gewesen. Leider in Runde 2 ausgeschieden. Dafür aber heute Experte beim großen Finale, was übrigens dann ab 17 Uhr live zu sehen sein wird hier bei uns bei Sport 1. Du bist natürlich aufgeregt, was das Finale angeht. Ich glaube, ein bisschen aufgeregt aber auch, dass Rudi Völler hier in der Runde sitzt. Ne? Erzähl mal.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war noch ein kleiner Junge. Da hat mein Vater ihn mal an einem Rasthof Medenbach getroffen. Da saß er so mit 6, 7 Mann, haben wahrscheinlich ein paar Interna besprochen, ist dann mit der Speisekarte dahin und hat gesagt, Rudi, würdest du hier unterschreiben? Und das hängt noch bei mir im Kinderzimmer tatsächlich.
Schau an. Also da eine Verbindung schon mal da. Jetzt aber der Blick eben auf die Darts-Weltmeisterschaft. Ich habe es gerade schon gesagt, leider in Runde 2 zu Ende gewesen. Eine ganz besondere Weltmeisterschaft. Der Eli Pelli normalerweise ausverkauft, brechend voll, es fließt ordentlich Bier. Das war in diesem Jahr anders, ne?
Auf jeden Fall. Also man ist es gewohnt, tobende Fans im Hintergrund, alle trinken. aber dieses Jahr war alles anders. Das hat aber auch vielen Spielern in die Karten gespielt. Und jetzt haben wir Gervin Price und Gary Anderson, die sich da im Finale gegenüberstehen.
Genau, wir schauen gleich auch noch auf das Finale, wer der Favorit ist. Aber trotzdem muss man sagen, großes Favoritensterben auch gewesen. Ne? Michael van Gerwen, 0-5 Klatsche kassiert, Peter Wright relativ früh ausgeschieden. Wie erklärst du dir das?
Es könnte noch schlimmer für Michael van Gerwen kommen. Wenn Gervin Price heute Abend Weltmeister wird, ist er nicht mehr die Nummer 1 der Welt. Das würde extrem an seinem Stolz kratzen. Van Gerwen hat, glaube ich, Chisnell einfach unterschätzt und hat dann so eine Abreibung kassiert.
Glaubst du auch, dass das Publikum, was eben fehlt, eine Rolle spielt?
Auf jeden Fall, gerade so Dave Chisnell ist eigentlich eher ein schüchterner Charakter und jetzt nicht so ein Prolet wie Price oder MVG. Und dem hat das schon in die Karten gespielt, dass keine Zuschauer da waren.
Trotzdem unfassbar enge Matches. Also ich glaube, die waren fast alle richtig eng, außer diese 0-5 Klatsche vielleicht, die wir gerade schon angesprochen haben. Warum ist das so gewesen? Ist das Feld einfach enger beieinander mittlerweile?
Definitiv. Und gerade mit Corona haben einige Spieler aufgeholt. Die hatten viel, viel Zeit, was zu verändern an ihrem Spiel und haben sich dann auch schlagartig verbessert.
Dann jetzt großes Finale heute Abend. Was glaubst du? Wie geht's aus? Wer gewinnt?
Mein Herz schlägt für Gary Anderson. Ich glaube aber am Ende, Gervin Price gewinnt, weil der ist einfach mental stärker und der will das mehr. Der strahlt eine enorme Willenskraft aus und ich glaube, der wird heute Abend Weltmeister.
Auf was können wir uns einstellen? Enges Match?
Enges Match auf jeden Fall. Am Ende 7-5 für Price ist mein Tipp.
Okay, wir warten es ab. Wie gesagt, um 17 Uhr geht's los. Da ist die Kamera, 17 Uhr mit der Vorberichterstattung und dann 17:45 eben das große Match, das große Finale hier bei uns bei Sport 1 mit Max Hopp. Danke dir.
Gerne.
Max, wer war der Prolet, hast du gesagt?
Price.
Ist doch richtig verstanden an der Stelle.
Hast du Helmer verstanden, oder was?
Laura, es war so ein schöner Vormittag bisher und dann sowas. Rudi, wir haben eben gesagt, Vertrag hast du noch bis 2022. Was kommt danach?
Wie bei dir, weißt du schon, was du machst? Wer auflässt?
DFB-Präsident.
Stuttgart? Nein. Nein, Spaß beiseite. Das habe ich mir schon die letzten Jahre so ein bisschen angewöhnt, auch weil ich
nicht so
ein tolles Verhältnis habe, auch mit unserem Aufsichtsratschef Werner Wenning, dem habe ich ein wunderbares Verhältnis. Gestern noch lange telefoniert nach dem Spiel im Auto. man nochmal die ganze Geschichte analysiert. Nein, das werde ich mit ihm sprechen, ob ich dann 22 aufhöre oder vielleicht noch ein Jährchen dran.
Was fährt doch noch ein bisschen weiter?
Mal gucken. Ja. In aller Ruhe und aller Ruhe.
Dann sehen wir dich ja hier auch noch des Öfteren, oder? Ja, an der Stelle. Wie hat sich Sandro geschlagen?
Ja, wenn Peter Bosch mal geht. Ein interessanter Trainer irgendwann mal, ja. Doch. Das muss man im Auge behalten.
Das klang ja vorhin schon wie eine Bewerbung für Schalke für die neue Saison vielleicht, je nachdem, wo es hingeht.
Gar nicht.
Ja, wir haben noch ein schönes Zitat von dir, Sandro. Da ist es. Ich werde als Trainer besser, als ich es als Spieler war.
Ja, erklär mal. Tatsächlich, schönes Zitat. Gibt es gar nicht viel zu erklären. Ich versuche mit großem Demut an die Traineraufgabe, an diese ganze große Aufgabenbereich. Ich habe mit Munir vorher geredet. Der Aufgabenbereich eines Trainers ist extremst gewachsen, die letzten 10, 15, 20 Jahre. Diesen Werkzeugkasten mache ich mir gerade voll, möchte ich mir die nächsten Jahre voll machen. Und da möchte ich mit großem Selbstbewusstsein, wie ich es auch in der Vergangenheit schon hatte, aber mit großem Demut an die Aufgabe rangehen. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich war damals ein ordentlicher Spieler, aber habe viel über meinen Kopf gemacht, über die Mentalität gemacht. Und das kommt mir jetzt auch zugute, weil ich gut mit Menschen kann. Aber noch habe ich keinen Spieler an der Seitenlinie gehabt, deswegen muss ich mir das alles erst erarbeiten. Und da freue ich mich drauf. Ich brauche eine Herausforderung die nächsten Jahre wieder. Nur zu Hause sitzen ist auch langweilig, das habe ich jetzt gemerkt die letzten Monate. Und auch anstrengend mit 4 Kindern, von dem her freue ich mich auf die Aufgabe.
Ach so, du... Hausflucht sozusagen an der Stelle.
Das nicht, aber
du weißt, du hast dann 25 Spieler, genau wie zu Hause, da hören nur 4 auf dich, nicht? Bei den 25 Spielern sind es ein paar mehr, ne?
Ja. Ja. Das ist eine Aufgabe. Ja.
Letzte Frage, Rudi, noch an dich. Max Eberl nimmt jetzt eine Auszeit.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja, freut mich jetzt? Für ihn, nee, dass er das so machen kann. Ja, dann
mich überrascht das ein bisschen, euch nicht, ne?
Definitiv.
Jetzt zu dem Zeitpunkt überrascht mich.
Ich weiß nicht, wo du deine Auszeiten so nimmst und den Akku auflädst, wie machst du das?
Da wichtig ist, dass du, ich weiß nicht, wie es jetzt in Gladbach genau läuft, hat der Tolle mit Schippers einen tollen Mann an der Seite.
Ja, klar.
Natürlich auch im Präsidium mit Rainer Bonhoff, Hans Meyer ist ja dabei, die alle Fachkräfte sind. Was ich nicht weiß, ob er vielleicht noch so eine klassische rechte Hand hat. Na, du musst halt schon auch ein paar Dinge, ein paar Aufgaben verteilen. Das hat er vielleicht nicht gehabt in den letzten Jahren. Das ist natürlich dann sehr sind die Aufgaben dann sehr vielfältig und dann kann das natürlich dann auch manchmal sehr anstrengend sein, wenn du immer nur in erster Reihe stehst und bist für alles verantwortlich, dass du dann irgendwann noch ein bisschen ausgepowert bist und deshalb macht er jetzt eine kleine Pause und dann wird er wieder
angreifen. Aber jetzt wo Transferphase ist, ja?
Ja, wahrscheinlich haben sie nicht viel vor. Ne? Das
ist eine andere Transferphase, auch wegen Corona.
Wir gönnen noch mal, nicht falsch verstehen.
Die Auszeiten im Oktober, wenn Länderspiel
genau so zum Beispiel. Weißt du?
Ja, aber ich habe absolut Verständnis dafür und er wird sich auch abgesichert haben. Von daher finde ich das absolut in Ordnung.
Ja.
Völlig okay.
Also Hauptsache, er kommt wieder.
Genau, und ich habe gelesen, er ist erreichbar. Das ist immer das Wichtigste. Ja, also für wichtige Entscheidungen gibt es ja noch ein Telefon. Und ich finde es angenehm, wenn sich auch eine Führungskraft mal rausnimmt und ein bisschen Kräfte sammelt. Er war die letzten 20, 30 Jahre, glaube ich, täglich in dem Business. Und das muss man den Leuten zugestehen, dass sie sich mal rausnehmen.
Man muss ja gut für sich sorgen, um dann für andere gut sorgen zu können. Deswegen merkst, glaube ich, auch du das manchmal, dass du einfach auch dann diese Zeit mal brauchst, um den Akku aufzuladen, um dann auch wieder da zu sein für all diese Aufgaben. Deswegen ist es total nachvollziehbar, dass auch mal ein Eberl dann sagt, jetzt brauche ich mal für mich eine Zeit, um dann eben wieder für den Verein da zu sein.
Ich glaube, wo richtig abschalten, stelle ich mir trotzdem schwierig vor. Da musst du wirklich irgendwo hin, wo du kein Handyempfang hast.
Wo du eigentlich kein Telefon hast.
Ne? Das ist wichtig. Ne? Du musst das nicht erreichbar sein, sonst wird es problematisch.
Ne? Was war denn die längste Zeit von dir, dass du einfach mal...
Eigentlich in den Anfangsjahren, weil wir jetzt durch die Erreichbarkeit mit Telefonaten, SMS oder Mails, kannst du ja nicht mehr abschalten. Das geht heutzutage
nicht. Gar nicht
mehr. Selbst im Urlaub bist du immer erreichbar und kann immer was passieren. Und gerade in diesem Job, ne, weil die Transferphase ist ja oftmals im Winter, dann im Sommer, gerade in der Urlaubszeit, musst du immer dich damit beschäftigen. Das geht nicht anders. Aber an diesen Rhythmus gewöhnt man sich natürlich im Laufe der Zeit.
Wie lange machst du das jetzt schon? Mit
Unterbrechung. Meine ersten Jahre, sage ich immer so gerne, ich war zwar immer offiziell Sportdirektor schon, als ich damals 96 aufgehört habe. Die ersten 4 Jahre war ich zwar Sportdirektor, aber im Grunde war der Rainer Kallmund da, dem ich natürlich gerne über die Schulter geschaut habe.
Also du bist mit Kalli da auch auf Essen gegangen? Genau,
und dann, wie muss ich mir das vorstellen? Dann so die ersten Jahre war ich eigentlich mehr Chef-Scout oder Scout. Im Grunde, ich war oft in Brasilien, Argentinien, nach einem anderen Brasilianer geguckt, den wir dann gebrauchen können in Leverkusen. Das war eigentlich meine Hauptaufgaben.
Gut, dann Florian, an dich die letzte Frage. Wie viele Länderspiele sitzen hier in der Runde? Puh. Du hast keine A-Länderspiele, ne?
Nee, 125. A-Länderspiele.
Wie viel?
125.
Gut, nächstes Mal bereitest du dich bitte genauer vor.
Mehr?
Sind mehr. Ja. 201. So, an der Stelle sage ich herzlichen Dank für den Besuch. Rudi, alles Gute.
Gleich war es alle in Runde.
Schlag auf Schlag, ne, vor allem Europa League.
Ja.
Ne? Achso, welchen Titel willst du denn gewinnen? Genau, das war noch die Frage. Ist dir egal?
Ja, also wie Leverkusen
sind nicht so
wählerisch, ne, mit den Titeln. Also ja, irgendeinen wird man dann schon nehmen. Ne? Also,
gerne. Also, ne? Munir, Stefan, Sandro, Jürgen. Sandro, alles Gute. Ne? Wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Laura, danke dir. Bis nächste Woche.